Jetzt wird's ernst, nice.
Es wird geschnitten danach.
Manchmal wünschte man sich, es würde mehr geschnitten.
Deswegen frage ich.
Wenn was ganz Dramatisches passiert, kannst du einfach auch mal zwischen reinhauen. Das ist überhaupt kein Problem.
Wenn was ganz Dramatisches passiert.
Wollen wir es doch mal durchspielen?
Eigentlich könnte denn Dramatisches, was wäre denn dramatisch für euch?
Nein, aber manchmal verhaddert man sich oder man kommt in irgendein Gequatsche rein, was man eigentlich so nicht...
Ja.
Aber das passiert eigentlich eher, wenn man mehr getrunken hat.
Ja, also da arbeiten wir jetzt dran. Pass auf.
Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Tja, und diesmal haben Philipp Wittmann und ich die wunderbare Caroline Diehl und ihren Mann Sylvain vom Schlossgut Diehl zu Gast. Ihr erfahrt, wie sie ihre Sekte und Weine macht, wer ihr den Rücken dabei stärkt, warum ihr Mann Sylvain kein H aussprechen kann und ich bei der Familie Diehl nie wieder zur Quiche eingeladen werde. Gemeinsam mit Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Westhofen verkosten wir uns durch die Weinwelten Rheinhessens und der Nahe und tauchen ganz tief ein in das Terroir der Weinanbaugebiete. Ein sehr unterhaltsamer Genuss. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Also ich liebe die Mikrofongeräusche hier, weil man kann so zum Beispiel brauchen es hier auf und zu oder hier.
Ah, das ist aber...
Unser Kollege findet das auch super. Schön, dass ihr da seid.
Also 2013, Goldloch Lagensekt. Und zwar einer der traditionsreichsten, bedeutendsten Riesling-Sekte in Deutschland, glaube ich, kann man sagen. Ich weiß nicht, wie viele Jahrgänge es schon gibt, aber es ist auf jeden Fall schon wirklich eine echte Sekttradition, auch mit der Lage. Mhm. Und es war einer der ersten großen deutschen Riesling-Sekte, die überhaupt im Markt waren. Und ja, insofern was ganz Besonderes zum Start.
Hervorragend, so lieben wir das. So kann es mal losgehen.
Und Goldloch ist eine Lage. Eine der vielen Lagen, die ihr habt.
Goldloch ist eine der vielen Lagen, eine der drei großen Lagen. Mhm. Und weiterhin bewirtschaften wir drei erste Lagen.
Mhm. Was macht denn Goldloch aus hier, den ich hier auf der Zunge habe? Warum hast du den mitgebracht?
Weil wir keine mehr haben.
Ah, den gibt es nicht mehr. Hast du gesagt,
genau.
Ja, wunderbar.
Goldloch war früher sicherlich, glaube ich, von der Lage her mehr im Fokus als heute, weil die Reife im Goldloch ein bisschen höher ist vom Grund her bei den anderen kühleren Lagen. Das ist richtig, so habe ich das zumindest in Erinnerung, dass da immer auch eine gewisse Fruchtreife da war.
Ja, das ist
die,
schon.
Die Weine in der Jugend ein bisschen lauter hat wirken lassen, wohingegen die anderen Lagen ein bisschen subtiler, ein bisschen feindlicher daherkommen. Gut, jetzt glaube ich, über Klimawandel und Covid sich das alles ein bisschen neu definiert haben. Aber es ist, die Lage sieht man auch, wenn man von der Autobahn aus unterwegs ist und in den Berg reinschaut, da wo die Nahe quasi die Autobahn quert, die A61. Und das sind richtig steile Weinberge. Das ist ein unheimlich mineralischer Boden und das sieht richtig gut aus.
Also mal die Augen aufhalten von der Autobahn.
Ja, gerade aus.
Genau.
Ist
richtig, genau. Also wenn man die 61 gen Norden, auf der rechten Seite sieht man es sofort eigentlich. Ja. Ja, im Winter natürlich besser als im Sommer, weil es im Sommer ein bisschen zugewachsener ist, aber das ist schon schön. Und Goldloch hat halt die richtig klassischen Terrassen auch noch. Also im Goldloch haben wir auch noch einen halben Hektar, wo wir noch nicht mal mit der Raupe reinkommen, also was wirklich 100% von Hand bewirtschaftet wird. Den ganzen Rest können wir mit Raupen bewirtschaften.
Wir waren ja auch bei dir in den Weinbergen, ne? Das ist schon, also ich fand schon auch steil da und auch so, boah, du siehst ja gleich den Fels auch. Also ich war schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das ist schon...
Das sind ganz besondere Lagen,
oder?
Das sehe ich auf jeden Fall so, ja.
Ja, das Spannende bei uns ist ja eigentlich, also wir sind ja im nördlichen Teil der Nahe, ne? Also schon kannst du nach Rheinhessen spucken quasi. Also du siehst ja den
Schmaler. Spucken, aber zu.
Nein, nicht auf Rheinhessen spucken.
Bedeutet nördliche Nahe, nah an Rheinhessen? Das verstehe ich gar nicht.
Naja, südliche Nahe ist ja eher Richtung Ida-Oberstein.
Und westliche Nahe bezeichnet.
Und
also
östliche.
Ja, nee, aber es ist schon bisschen nördlicher. Also wenn du es dir von der, auf der Karte anschaust, sind wir nördlicher.
Je nachdem, wie du die Karte nimmst.
Ja, und Bingen ist ja dann aber auch der nördlichste.
Einigenweise auch nordöstlich.
Ja, klar, also östlich ist auch klar. Ah, ja, ja, aber alles gut, alles gut. Und dann ist aber Rheinhessen fängt ja direkt dann nochmal östlich von Bennerhaar genau. an. Ja, richtig. Ja.
Also Osten.
Nordöstlich kann ich gut mitleben, ja. Rheinhessen ist Osten, genau. Ja, das ist ganz spannend. Mhm. Wenn du im Goldloch oben auf dem Plateau stehst, da hast du wirklich einen Steinwurf zum Rödesheimer Berg, einen Steinwurf zum Scharlachberg nach Bingen und du bist mitten im Goldloch quasi. Ja? Okay. Aber das zeigt halt eigentlich auch die Zusammenhänge. Und roter Boden ist ja sowohl im Scharlachberg als auch bei uns, aber vor allem auch das Quarzit, das, was wir vor allem im Burgberg haben, kommen wir da später nochmal drauf, das verbindet dann ja auch wieder so mit dem Rödesheimer Berg. Und das ist total spannend und das stellt man sich oft gar nicht so vor, dass das wirklich so nah ist und so verbunden
sind. Es sind ja auch drei wirklich ganz krasse Lagen, also sowohl der Scharlachberg, der auch sehr massiv da steht und natürlich, ja, Rüdesmannberg, keine Frage, das ist ja majestätisch und Goldloch an der Nahe ist alles dann ein bisschen kleiner, ein bisschen verspielter, ein bisschen komplizierter irgendwie im Hang, wenn du es siehst und das ist schon, das ist alles drei großes Terror, das sind wir wieder so, weg, guck, Gänsehaut, das ist schon cool, das ist schon super.
Vielleicht auch eine Heizsituation.
Danke, was soll das jetzt heißen?
Geht schon gut. Entschuldigung, was ich meine.
Denn weil du in Rheinhessen gespuckt hast. Das hat mir nicht gefallen.
Wir sollten lernen, warum dieser Sekt so besonders ist, weil da muss man drüber reden, das ist ein Thema, das ist spannend.
Du hast angesprochen, Philipp, seit wann es ihn gibt. Also 99 war der erste Jahrgang, den wir degorgiert haben. Dann gab es erstmals dann 2002 zu unserem 200-jährigen Jubiläum. Mhm. Ich glaube, du warst nicht da.
Da war ich noch in der Schule.
Du warst noch in der Schule.
Ich sage nichts.
Auf jeden Fall war es ein Riesenfest und da gab es damals ursprünglich den ersten Jahrgang vom Goldloch. Ja, jetzt sind wir beim 13er. Das ist das letzte Degorgement mit 92 Monaten Hefelager. Mhm. Wichtig ist erstmal Herkunft. Wo ist es gewachsen? Das ist Goldloch, steiler Südhang, Kies auf dem rotliegenden der Permzeit. Das ist so die Verbindung immer bei uns. Also das rotliegende der Permzeit immer sehr, sehr wichtig. Das ist Urgestein, das sind die Felsen, die unten drunter sind. Und dann obendrauf haben die unterschiedlichen Lagen halt eben andere Oberböden. Erste Gärung im Stückfass. Und dann zweite Gärung in der Flasche. Und dann eben die 92 Monate Hefelager. Ja. Und das macht's halt einfach besonders. Genau. Und das spannt den Bogen einfach auch schön, ne? Weil du die Frische und die Rasse vom Riesling hast, was du dann mit diesem extrem langen Hefelager einfach ganz toll verbinden kannst und zusammenbringen kannst. Ne? Und dass das eine und das andere eben zusammenspielt. Ja? Weil zu frischer Riesling-Sekt kann halt auch so ein bisschen grausig und so ein bisschen
schon krass lang, ne?
Ich auch sagen.
Ich frage mich, wie viele Jahre das sind, weil das viele Leute sitzen für 24, 36 und ich.
Wie viele Jahre? Ich habe auch schon gerechnet, ehrlich gesagt.
90 Monate ist ja relativ leicht, ne?
Ja.
Also es sind da
9 Jahre, ja.
Wie war das?
Gerade mitgekommen.
Welcher Jahrgang war das, wo wir mit Britt Natur, mit deinem Vater, weißt du noch?
Das war 2008 der erste. 2008 haben wir das erste Mal Britt Natur gemacht.
Und das Ding war so, dass Caroline und mein Schwiegervater, die haben, er war noch im Weingut und die haben zusammen die Degorgement und die ganzen Dosage probiert. Und die konnten sich nicht einigen, was machen wir für eine Dosage, wie hoch gehen wir. Mhm. Und ich werde mich sehr lange dran erinnern, weil auf einmal
Charaktere zusammenkommen.
Ja, das ist das Beste. Deine Frau ruft dich an, sein Kumpel. Du musst jetzt blind probieren, da sind unsere Gläser. Wir sind mit meinem Vater, also mit Papa sind wir nicht einig. Du musst sagen, welches Glas dir am meisten gefällt.
Zündler an der Waage.
Genau. Oh, das heißt, du hast Gesicht von deiner Frau.
Schwierigen Abend auch werden danach.
Und das Verrückte war für uns beide, ich habe direkt ein Glas gesagt, das ist das. Und das war ihr Glas, was uns natürlich gut getan hat. Genau. Und das Verrückte ist, Armin fand das auch genial. Der hat auch gesagt, das ist genial, aber das ist schon sehr speziell, weil Brüt natürlich ist nicht für jedem Geschmack. Mhm. Also das ist schon was Besonderes. Und weißt du noch, wir haben gesagt, wir haben gezittert, ist falsch, aber wir haben gesagt, machen wir das nicht, machen wir das. Also die Erfahrung von Armin ist da sehr wichtig, weil er wusste, wie der Markt tickte. Mhm. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen gerne Brückenatür. Ja. Und haben gesagt, wir nehmen ein paar Flaschen auf die Prowein. Das war 2-3 Wochen von der Prowein, weißt du noch. Ja. Wir nehmen 12 Flaschen auf Prowein. Wir sagen nichts. Es ist unter dem Tisch. Wir gucken mal, wie die Leute reagieren. Mhm. Am ersten halben Tag waren die Flaschen leer. Weil die Leute, das war diese Mundpropaganda, ja, dass die Leute gesagt haben, wir haben gehört, ihr habt einen Brückenatür. Genau, und das war, und da haben wir beide gesagt, du, wir sollen uns treu bleiben. Eigentlich, du musst deinem Produkt treu bleiben. Da glaubst du dran und du präsentierst das anders. Und diese Emotion ist anders.
Das ist sowieso, glaube ich, so. Muss man dahinter stehen.
Die deutschen Sekte auch mal in einer speziellen Verkostungssituation gehabt. Aha. Da haben wir deutsche Weinelf gespielt und da hat der Armin im Kofferraum gekühlt sowohl Goldloch Riesling-Sekt als auch Cuvée Mol dabei gehabt. Da war das, glaube ich, relativ neu gewesen. Mhm. Und da haben wir dann in Geisenheim am Sportplatz an seinem alten Mercedes hinten in dem Kofferraum gestanden, eine kleine ausgewählte Gruppe, die mitkommen durfte. Und dann haben wir die Dinge probiert. Das ist so eine der Sekterinnerungen, die ich an die dielschen Sekte habe.
Das ist auch cool. Das war der erste Kontakt mit den beiden.
Tatsächlich habe ich damals, glaube ich, das erste Mal Cuvée Mol probiert gehabt.
Cuvée Mol ist auch erst später gekommen, da war 2004 der erste Jahr. Ne? Mhm.
Also, Cuvée Mol steht für Cuvée Monika?
Genau,
deine Mama. Deine Mama. Ah, jetzt muss ich austrinken, ne?
Ja, spring mal weiter. Du musst austrinken.
Nein, ich liebe es. Ich darf austrinken, weil ich krieg was Neues eingeschenkt, hervorragend.
Dankeschön.
Caroline, du hast ja in verschiedenen Champagnerhäusern eigentlich dich rumgetrieben, ne?
Ja, also besucht auf jeden Fall.
Kann man sagen.
Ganz so hoch würde ich es jetzt nicht hängen, aber ich liebe einfach Schaumwein, ich liebe Champagner und habe dann damals während meiner Studienzeit bei Ruinart tatsächlich auch eine Ernte gemacht an einem Presshaus.
Wow.
Und war dann auch nochmal da, um mit dem damaligen Kellermeister zu verkosten. Mhm. Und jetzt 2020 habe ich nochmal eine Ernte in der Champagne gemacht, in einem kleinen Champagnergut bei Uri Frère war ich da. Und das war ganz besonders, muss ich sagen, weil jetzt mit der Erfahrung, die du heute hast, ne, und dann gehst du jetzt dahin und machst eine Ernte und musst du dir Gedanken machen. Ne? Mhm. Ich habe da gestanden, ich habe immer überall angegriffen, wo was zu tun war, habe natürlich auch irgendwie gesehen, was zu tun war, aber du ordnest das natürlich anders ein. Du ordnest Trauben anders ein, die du siehst, du ordnest Weinberge anders ein, die du siehst, du ordnest jeden Schritt, den die machen, anders ein und das war schon toll, muss ich sagen. Also wenn ich da mehr Zeit für hätte, würde ich das jedes Jahr machen, nochmal so einen kleinen Exkurs. Ne?
Ich mache das jedes Jahr und ich bleibe mit den Kindern
zu Hause. Freut
sich dein Mann? Ja, reizvoll finde ich sowas auch schon mal, muss ich sagen. Also einfach nochmal wirklich so völlig frei mit der Materie zu tun zu haben, ohne dass man all die Entscheidungen hat, ohne dass man all den Druck hat.
Ja, dass du mich...
Du einfach spielerisch so ein Jahr lang mitmachst.
Genau, weißt du, und dann freust dich aufs nächste Mittagessen, dann Weine, abends auch. Ja, dann gehen wir noch eine Pressesauber. Klar, machen wir eine Pressesauber, kein Problem. Ja, also das macht sowas auch, ja. Also insofern, aber du hast null Verantwortung. Ja. Wenn ihr zu Hause, da rattert's ja immer, ne? Also während der Lese, du bist ja 6 Wochen auf Hab-8-Stellung und bist immer wieder am Überlegen, was machst du da, wie geht's dem? Mir ist auch immer super wichtig, dass es dem Team irgendwie gut geht. Und weißt du, ich komme so oft abends und so, oh, bei dem war das und das und da, da, da. Und also das sind so ganz viele Kleinigkeiten, Nebenschauplätze, die neben diesem wichtigen, großen Ganzen der Reifentrauben, der Entwicklung der unterschiedlichen Weinberge, wie presste was, wie vergerste was, was kommt dahin. Mhm. Also das ist einfach ständig am Rattern.
Ja.
Und das war total cool, dass das da
nicht so war.
Echt
Urlaub.
Ja, also man muss sagen, das war in diesem 2020er Corona-Jahr. Mhm. Da ist Sylvain mit den Kids alleine nach Frankreich gefahren in Urlaub, weil ich so richtig viel zu tun hatte. Also bei uns hat sich dann auch vieles neu strukturiert und ich hatte erstmals alleinige Verantwortung wirklich für die Weinberge, was da passiert und. Ich meine, es war jetzt im Nachhinein betrachtet auch kein besonders herausforderndes Jahr, aber es ist trotzdem mit so einem ganz besonderen Nervositätsfaktor verbunden, wenn du das erste Mal da irgendwie auch ganz allein da stehst.
Klar. Ja.
Logisch.
20, ja,
und deshalb bin ich da
ganz allein.
Ja, also nicht vom Papa, sondern...
Ja. verantwortlich quasi für die Weinberge auch alleine, okay.
Mhm. Ja, genau. Ich bin seit 98,
2006.
Ich bin total
freu mich, dumm, deswegen bin ich da.
Frag mich doch, wenn einer die Zahlen hat, ist doch gut.
Ich bin seit 2006 im Betrieb eigentlich und mache seitdem eigentlich schon
ich frage nicht, wann wir geheiratet haben.
Fast alles.
Ich tue was Falsches raus.
Wir haben in 2008 im ersten Goldlochjahr geheiratet.
Ich würde sagen, wir stoßen mal.
Wir haben jetzt QWMO schon im Glas, ne?
Ja, genau.
Den mag ich auch so.
2014. Mhm. Und das hat auch eine andere Zusammensetzung eben von Rebsorten.
Pinot Noir und Chardonnay in dem Fall. Mhm. Meistens ist es Pinot Noir und Pinot Blanc, weil wir halt nur ganz, ganz wenig Chardonnay haben. Aber in manchen Jahrgängen, also 2004 und 2014, hat es sehr gut gepasst mit dem bisschen Chardonnay, was wir hatten, sodass wir es dann mit Chardonnay gemacht haben. Mhm. Ja, das ist eine komplett andere Herangehensweise. Das erste Gärung im kleinen Holzfass. Mhm. Hauptsächlich 300 Liter Barrique-Fässer, aber auch klassische Größe 228er. Ja, fraktionierte Pressung und alles, was dazugehört, was eh selbstverständlich ist beim Sekt, beim Spitzensekt, ne? Und dann halt eben Gärung in den Fässern, ein Jahr, knappes Jahr Lager in den Fässern. Es wird dann irgendwie im Sommer gefüllt für die zweite Gärung, sodass es von den Temperaturen halt auch ganz gut passt für die zweite Gärung. Weil wenn du zu früh füllst, dann ist es zu kalt. Mhm. Wenn du zu spät füllst, ist es auch zu kalt. Also es macht eigentlich tatsächlich Sinn, Sektgrundwein in der warmen Jahreszeit abzufüllen.
Okay.
Weil die zweite Gärung auf der Flasche
ist. Das ist, soweit ich das in Erinnerung habe, auch wirklich neben Raumland und Rebholz so einer der ersten Burgunder-Blends in dem Spitzensegment in Deutschland gewesen und war schon so ein Hallo, hier geht auch was. Ja? Also mittlerweile ist ja so, wir leben ja gerade in der wirklichen Boomphase für den deutschen Sekt. Es entstehen ja wirklich ganz viel großartige Sekte momentan in vielen verschiedenen Familienbetrieben. Unter kleinen Strukturen, wo man früher gesagt hätte, ach, der Aufwand zu groß, wie auch immer. Aber da gibt es ganz viel Energie, Wille und Wünsche. Mhm. Und deshalb haben wir, glaube ich, auch viele deutschen Sekte in Zukunft haben, die wirklich klasse sind. Aber das waren die Anfänge, die gezeigt haben, was geht. Ja? Das waren so die Benchmark-Sekte, wo man gesagt hat, okay, da ist ein Potenzial nach oben. Und dann natürlich auch noch mit den klimatischen Veränderungen. Ich meine, es steht außer Frage, warum sollen wir nicht neben der Champagne und zwei, drei anderen Regionen in der Welt in Deutschland auch große Sekte benefizieren?
Das
große
Schaumwein, passt das auf alle Fälle.
Ja,
voll, ne?
Ja. Also, ich meine, man muss natürlich ganz klar sagen, die Kreide im Boden in der Champagne, das ist natürlich eine Besonderheit. Mhm. Da kommt es nicht drüber, das ist halt einfach da.
Wir haben ja einen absoluten Champagner-Liebhaber am Tisch. Danke, was?
Aber mineralischer Boden, anders gelagert, andere Expression.
Genau,
auch
so,
geil.
Genau so. So ist ja meine Rede jedes Mal. Genau so. Und da bin ich auch voll von überzeugt, dass du, wenn du Topböden hast, aus denen du Schaumwein machst, Sekt machst in Deutschland, ja, also das ist super, super spannend. Ja. Anders kannst du nicht mit Champagner vergleichen.
Du willst auch den Champagner produzieren.
Nein, du willst es ja auch nicht, also du willst es ja auch nicht nachmachen. Das ist ja auch nicht unser Ziel, Champagner zu machen, sondern es ist unser Ziel, den bestmöglichen Schaumwein in unseren Bedingungen, auf unseren Böden, in unserem Klima zu machen, in unserem Zuhause zu machen und das dann hier eben schäumend ins Glas zu bringen und eben nicht still. Ne? Und das ist das Ziel daran.
Und traumhaft gelungen, oder?
So absolut. Es ist für mich
das Problem ist, das kannst du halt sowohl in diesen berühmten großen Schlucken als auch ganz langsam und mit Sorgfalt und Bedacht. Ich neige ja immer zum großen Schluck, das ist ein bisschen mein Problem. Die Flasche ist zu klein.
Wenn es gut genug schmeckt, dann geht's.
Silpolz hat mal zu mir gesagt, eine Magnumflasche Schaumwein hat genau die richtige Größe, wenn zwei zusammen sind und einer nichts trinkt.
Das war optimistisch.
So viel zu großen Schlucken. Ja. Bei eurem schönen Event, wo ihr den offenen Garten hattet,
Sommergarten.
Da war ich ja mal da. Da war ja, ich habe seinen Namen vergessen, aber der Herr von Uri Frère auch
François,
da.
François, genau.
François, Entschuldigung. Ja. Hallo François. Also jedenfalls fand er eure Sekte ja auch hervorragend. Er hat eigentlich, ich wollte mal seinen Champagner probieren. Und da hat er eigentlich nur geschwärmt von euren Schaumweinen.
Oh, das ist schön, das wusste ich nicht.
Ja. Das war echt ganz cool. Ich sag, was machst du da? Ja, aber hast du schon mal von der Caroline probiert? Das ist so gut, das ist so gut. Das ist so
für mich immer, wenn wir hatten François im Sommer, im Wintergarten hatten wir Cédric von Cédric Mousset, auch ein Champagnerhersteller. Und das ist Wahnsinn, weil die wollen auch ein paar Flaschen mitnehmen mit nach Hause. Und jedes Mal, wenn die Champagner zu mir kommen, der Franzose, die sagen, okay, ich will gerne das. Und dann kommt auch Bestellung an Schaumwein, also an Sekte. Und jedes Mal sage ich, du nimmst Sekte für meine Frau. Also das ist für mich auch eine, wie du sagst.
Das hat mich selbst auch gewundert. Ja. Also, die haben ja auch da alles probiert und haben tatsächlich auch Sekt mitgenommen. Ne? Und das ist dann auch schön. Ne?
Das ist logisch, muss man sagen, weil das letztendlich hilft doch, noch eine andere Dimension kennenzulernen. Ja. Wenn du die Champagner rauf und runter verkostest, ist es natürlich das sind Welten. Da sind so viele verschiedene kleinen Großwelten, wie auch immer. Da gibt es sowieso eine riesen Bandbreite. Aber das ist nochmal eine andere Dimension an Textur. Die Kühle, die drin ist, die Säure, die in einer anderen Art aufgebaut ist, und auch die Mineralien, die vielleicht eine andere Spur geben. Also vollkommen klar, das ist aber, ich meine, da gehst du halt nach Südengland, da hast du auch nochmal eine Welt für dich. Ne? Das ist auch spannend. Absolut, ja. Also, ich mache immer noch keinen Sekt, aber ich bin immer noch begeistert. Ja.
Wir können ja manchmal auch einfach nur im Fanclub sein. Ich wäre jetzt hier mal.
Also ich trinke gerne.
So, aber ihr habt ja bei den Verkostungen, wo ich euch erlebt habe, ihr habt ja jede Menge Sekte, gell? Also was heißt jede Menge, aber einige verschiedene.
Aktuell nicht mehr.
Ja. Ah, okay. Ja, falsche Frage.
Nee, gute Frage, weil eigentlich wir haben 4 verschiedene Sekte jetzt zu dem Tag, weil es kommt einige Sachen jetzt nächstes Jahr, aber das ist jetzt die Überraschung des Jahres. Aber jetzt haben wir 4 Sekte auf der Liste, aber 2 sind schon ausverkauft. Das heißt, der Goldflor, den wir heute hatten, ist eigentlich unsere Rentenmenge, die wir für uns haben wollten. Das haben wir gerne mit euch geteilt.
Vielen Dank.
Der Reserve, das ist ein Riesling-Sekt, aber ohne Lage, ist auch ausverkauft. Das heißt, jetzt haben wir nur den Pinot de Deal. Das ist unser Einstieg bei uns, der süffigste, sage ich immer, weil das ist trinke ich ohne Ende, gefährlich trinke ich. Und Cuvimo, weil Cuvimo, das ist auch so, dass den 2014 ein bisschen später auf den Markt gekommen ist. Und deswegen.
Das ist auch noch sehr jugendlich. Das merkt total, man, dass das ist auch noch nicht so lange degagiert wahrscheinlich.
Nee, das ist irgendwie, steht auf dem Etikett drauf. Ich meine irgendwie im Herbst.
Palim, August 23. Ja.
August,
ja. Ja, passt. Das ist halt so lang.
Das ist genau. Noch so ja. Und vom Cuvimo gibt es auch noch 13er. Aber wir hatten dann alle Jahre probiert und fanden halt den 14er gerade jetzt total schön. Das, und haben gedacht, der 13er, der kann auch ganz gut noch einen Ticken länger auf der Hefe liegen. Und deshalb ist es ja auch ganz schön, bei so einem Produkt auch hin und her zu springen und nicht unbedingt der Jahrgangsfolge. Ne?
Braucht halt brutal Geduld, so lange auf der Hefe.
Aber denk an den Verkäufer.
Ja, ich fand das
deine, wie kann ich das sagen, deine gewöhnliche Kunden sagen, okay, der Jahrgang ist durch, der nächste Jahrgang soll kommen. Und dann kommt die hübsche Winzerin und sagt, nee, den Jahrgang lassen wir nehmen den nächsten. Und dann kommen wir zurück. Und dann machen wir ein bisschen davon, aber nicht davon. Also,
ja, das muss halt einmal wieder erklärt werden. Ne?
Warum?
Oder jetzt auch, dass wir den Riesling Reserve nicht haben. Warum haben wir den nicht? Weil wir ihn letztes Jahr probiert haben, das ist ein 19er Jahrgang und er ist halt noch nicht 100% in Balance. Und jetzt wird er dieses Jahr wieder probiert und wenn er dann schmeckt, dann wird er degorgiert und wenn er noch nicht in Balance ist, dann muss er halt noch ein bisschen liegen. Aber wenn du da anfängst, Kompromisse zu machen auf dem Level, dann...
Ja, und du produzierst auch nicht jedes Jahr einen Sekt. Es ist auch, du hast Jahrgänge, die sind nicht sektorientiert. Und Sekt für Sekt ist nicht die Philosophie.
Genau.
Also Jahrgang wie 18.
18 haben wir es zum Beispiel gelassen. Ja. Da haben wir,
kann ich nachvollziehen.
Im Nachhinein glaube ich schon, dass wir auch in 18 einen guten Sektgrundwein
hier gekriegt hätten. Dann hättest du aber natürlich schon ein bisschen quer gehen müssen. Du hättest zu einer Zeit geerntet, wo du eigentlich gedanklich schon nicht so weit warst.
Ja. Genau, und so ist es. Und deshalb hatten wir es gelassen, weil ich dann gesagt habe, nee, ich kann mich da jetzt irgendwie nicht
hätte man hätte dann Ende Juli sich Gedanken darüber machen müssen, wie gehen wir dieses Jahr damit um und wir werden wahrscheinlich irgendwo zwischen 15. und 22. August irgendwann mal die ersten Schüsse setzen müssen. So, und das ist natürlich, irgendwann müssen wir auch Urlaub machen, um es mal so zu sagen. Also das also,
okay, scheitert dann ganz normal. Ich dachte, ihr seid Wein-Nerds. Nee, jetzt geht es um die Urlaubsplanung.
Ja, aber es war halt einfach auch ja so das erste krass trockene, das erste nicht. Ja, ich gab ja schon auch ein paar vorher, 2, 3 zum Beispiel oder so. Ne? Aber in 2018 ging es dann ja los mit dieser Serie der trockenen Jahrgänge. Und da musste man sich auch erstmal ein kleines bisschen rantasten, ja, muss ich sagen. Ne?
Verstehe ich. Also ihr seid ja auf Burg Laien. Ein Schlossgut-Deal. Mhm. Warum kein Burggut? Weil es einfach irgendwie es nicht cooler gibt. Ist?
Hast du schon mal ein Burggut gehört?
Nee, aber ich habe mir so bei der Recherche habe ich so überlegt. Irgendwie ist das ja auch ein bisschen komisch, ne? Also ihr seid ein Schlossgut, aber ihr seid eine Burg, ne?
Ja, genau. Also ja, wir haben ja die Burgruine, der Burg Laien aus dem 14. Jahrhundert, Mittelalter. War eine Ritterburg damals. Ja. Und ja, Burgweingut, so weiß ich nicht.
Ihr habt wir jedenfalls mal,
also wir haben auf jeden Fall schon seit jeher, auch auf uralt Flaschen sind Etiketten, da stand schon immer Schlossgut-Deal.
Mhm. Ich finde auch, dass das irgendwie die Anmut von einem Schlossgut einfach hat. Das habe ich noch nie Gedanken darüber gemacht.
Ja,
du hast natürlich jetzt natürlich recht.
Ich will das jetzt auch nicht.
Burg Laien und Burg Laien ist ja eigentlich nicht nur euer Hof, oder?
Also Burg Laien war damals, das war diese Burg, war mehrere Höfe, das war eins, so. Es wurde durch die Geschichte geteilt, dass die Burg bei uns im Garten ist.
Ja, genau, das Zentrum des Ortes, okay. Genau, ja.
Also das ist quasi das Schloss von der Burg.
Ja, das ist die Schlossmühle auch im Dorf. Ja, die Schlossmühle.
Siehste? Da gibt's auch.
Also stimmt doch alles. Ne? Ja. Wenn sich jemand wundert, ist er selber schuld, das haben wir jetzt mal aufgeklärt. So, wie würde man denn erklären, oder jemand, der jetzt noch nicht, es gibt ja kaum jemanden, aber jemand, der jetzt noch nicht das Schlossgut-Deal kennt. Was ist denn das für ein Weingut? Ich frage mal den Vermarkter.
Ja, genau. Würde ich auch sagen.
Trink mal noch mal was dabei.
Ist das der Vermarkter?
Ist der Vermarkter.
Normalerweise sagt man ja Erzeuger, aber ich bin auch nicht Erzeuger.
Alles ein bisschen.
Er ist der Erzeuger unserer Kinder, ne?
So. Es wird heiß am Tisch.
Ja, nee, ich bin überlegen, wie ich jetzt die Kurve kriege, damit wir faktisch orientiert bleiben und nicht über Philipps Alter reden.
Du seist.
Okay.
Also für die, die das Schlossgut nicht kennen, ich glaube, das ist das Wort Tradition macht immer Angst, finde ich. Ich muss überlegen, wie ich das beschreibe, weil ich finde immer, Tradition kann schnell ein Gewicht mit sich bringen, aber trotzdem, du hast Tradition mit Leidenschaft gebunden und mit vor allem nach vorne gucken. Das heißt, siebte Generation und die achte, also kennengelernt, als du da warst.
Ja, die Kinder, die haben super mitgemacht, ja.
Die hatten keine
Wahl. Die haben übrigens überhaupt kein Problem, an den Tisch zu kommen und alles direkt abzurechnen und so. Das haben die super gemacht.
Ach so, ihr beim Jahr. Ganz ja,
das haben die total gut gemacht.
Also die lieben das. Also ja. Ich sage mal, ich kannte das nicht, weil ich komme nicht aus einer Winzerfamilie. Und das ist für mich Winzerkinder, das ist Wahnsinn, weil die sehen, also ich merke das mit unseren Kindern, die sind dran gewöhnt immer, dass Leute da sind, sehr viele Proben, sehr viele Kunden, sehr viele internationale Kunden, das heißt, bei uns ist auch schon international, weil wir Französisch und Deutsch reden zu Hause, aber Englisch und so, die wissen genau, also die fühlen sich wohl. Es ist nicht selbstverständlich.
Ich habe mich bei euren Kindern sehr unbeliebt gemacht, total, direkt. Tut mir leid, Caroline, ich muss das so erzählen. Ich kam und es ist mir das passiert, was mir oft passiert bei euch Winzern. Ne? Die Caroline ist nicht da. Also, ich wurde vergessen. Das passiert mir ganz oft. Das ist nicht speziell bei dir.
Eine Schutzmaßnahme.
Eine Schutzmaßnahme. So. Und dann hat der Sylvain, er hat das super gemacht. Er hat das alles total überbrückt und hat dann noch was zu essen gemacht, obwohl sie gerade aus dem Urlaub zurückkam und überhaupt nichts da hatte. Da hat er irgendwie gezaubert, wie so ein Miraculix in der Küche und zack, zack, zack. Und dann gab es was zu essen. Deine berühmte Quiche. Und ich wollte mal mithelfen. Dann saß ich da am Tisch und habe dann irgendwie die Quiche und dann den Kindern. Und dann habe ich direkt so ein Stück verteilt, was überhaupt nicht, wo sich keiner gefreut hat, weil alle wollen den Rand. Und ich habe so ein Mittelstück. Dann hältst du mal diese Kinder, die jetzt wirklich dazwischen waren, zwischen, ich muss höflich sein, es ist ein Gast, das muss höflich sein. Ne? Aber so, und ich habe ihn dann so, du kannst mein Stück haben. Okay, alles klar, alles falsch gemacht so.
Das heißt, du merkst, für die, die noch nicht bei uns im Weingut waren, das für unsere Kinder und für uns sind, ich bin nicht alle herzlich willkommen, aber wenn du da bist, erlebst du alles. Du erlebst meine Frau, die plötzlich aus dem Keller rauskommt, du fragst, was ist da im Keller passiert, weil das ist nicht zu erkennen, oder aus dem Weinberg. Und einmal ist schon mal passiert, dass eine Amerikanerin war auf dem Hof und sie wollte, sie hat einen Termin, aber sie hat dann
eine Praktikantin auf dem Hof gesehen. Und sie hat Caroline gesagt, ja, ich möchte gerne Caroline und Sylvain sehen. Und Caroline sagt, wenn der lese, Caroline, bist hier, wie gesagt, das war ein Schiebtag. Das war das Wetter, hat nicht mitgespielt, war ein bisschen im Stress. Und Caroline sagt, ja, ja, geh mal zu Sylvain. Und dann zum Mittagessen war die Amerikanerin am Tisch und Caroline kam und sagt, hallo, ich bin Caroline. Und dann sehe ich die Amerikanerin total auf einmal. Ich sage, was ist los? Es ist Caroline. Ja, das ist die Praktikantin, die ich auf dem Hof angesprochen habe. So, ja, aber es ist nicht schlimm. Also, ja. Ich glaube, ich komme zurück auf das Wort Schlossgut. Schlossgut hat schnell auch dieses...
dieses weitläufige Distanz.
Bisschen pompös. Bisschen pompös. Und ich glaube, du hast es erlebt.
Deswegen habe ich es erzählt, weil es ist eigentlich sehr familiär bei euch und sehr locker.
Ich will nicht sagen, so sind wir, aber das ist, wir haben keine Zeit und keine Lust, da uns zu verstellen. Die Weine sind eine Expression meiner Frau, das muss genauso sein, das muss von hier kommen. Und das ist genauso, wenn wir Leute empfangen, weil ansonsten macht es keinen Spaß. Also wenn du tagtäglich, du stehst auf jeden Morgen, du weißt, dass du 4, 5 Proben hast und sagst, oh, hey, was für eine Gruppe kriege ich da? Und dann, nein, ich weiß, weil das Produkt stimmt und ich freue mich und Schlossgut, Weingut, Burggut, das hat alles.
Wenn ich das nächste Mal komme, verteile ich auch das richtige Stück. Der
es gibt keine Quiche, du kriegst was anderes.
Weißt du, es gibt nochmal Quiche für dich, wenn du kommst?
Wahrscheinlich nicht, ich krieg keine mehr.
Höchstens ohne Randstücke.
Nur das Mittel, was keiner will.
Ich freue mich, wenn die Kinder dieses Podcast hören. Das ist schon eine Erziehungslücke. Ja. Nee, ganz im Gegenteil.
Bei euch sind so ein bisschen verkehrte Rollen, ne? Als man es so landläufig so ein bisschen kennt. Ne?
Ja,
so,
also, ja, das ist schon komplett umgedreht als bei den meisten Paaren. Aber es ist halt total schön, weil es super gut funktioniert und weil wir eben so genau das Pendant haben und wir verstehen uns blind, ne? Und es ist...
Ja, aber das funktioniert, weil ich sehr diskret und sehr zurückhaltend bin.
Ja, genau.
Ansonsten wäre das, was für ein Gesicht zu sehen.
Ich bin total diskret. Als ich kam, hat er gesagt, ah, die Caroline.
Weißt du, nein, ich habe gesagt, dein Termin ist da. Wer ist da? Und ich war so, ich sag's nicht, dein Termin ist da. Das war sehr unangenehm. Nein, aber Caroline sagt, das ist echt, ja, das ist alles umgekehrt. Und für viele, also viele fragen sich, wie kann das funktionieren? Also bei euch ist auch anders als normal. Da sind zwei Winzer, die sich treffen. Bei uns sind keine zwei Winzer, aber Ergänzung ist da. Mhm. Ergänzung finde ich nicht schön, weil es harmoniert. Ich finde es viel schöner, eine Harmonie als eine Ergänzung. Mhm. Ja. Weil es kann sein, dass, ja, was heißt, es kann sein. Caroline, ich würde immer mit Caroline über Maßnahmen, was Verkauf, was Kunden, was angeht. Und sie fragt mich, was, wenn sie Cuvée macht und so weiter. Ich kann keinen Wein machen. Das ist nicht mein Metier. Und ich nein.
Aber du kannst ihn ganz gut trinken, ne?
Nein. Auch ich nicht. Genieße. Genießen.
Übrigens, ich habe das Glas leer. Wie kann das passieren? Liegt das an mir?
Dann gehen wir doch mal nach Rheinhessen quasi in den Osten. Aber
von wo aus gesehen?
Wenn wir jetzt von Burglein, dann gehen wir erstmal in den Süden.
Also, Südosten, ja.
Der Bonnegau liegt ja auch eher also im südlichen Rheinhessen.
Ich habe natürlich mir Gedanken gemacht, was bringe ich denn heute für Weine mit, wenn Caroline und Sylvain kommen und wir über Nahe sprechen. Und ich habe mir entschieden, mal in unsere kühlste Lage zu gehen, nämlich in den Gundersheimer Höllenbrand. Höllenbrand, relativ weit oben im Berg gelegen, Nachbarlage von Moorstein. Mhm. Geht bis 260, 270 Höhenmeter hoch. Das beste Stück ist so bei 220, 240 Höhenmeter. Reiner Südhang, aber schon auch windoffen Richtung Westen. Und da pfeift eigentlich der ganze Tag eigentlich immer der Wind drüber. Relativ spät in der Vegetationsentwicklung. Und insofern kühl, frisch und... aber auch total getrieben von diesen kalkmineralischen Elementen, die im Boden sind. Also der Boden wirklich vergleichbar mit Moorstein. Einziger kleiner Nachteil, die Reben sind nicht wirklich alt. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, Flurbereinigung. Durch die Flurbereinigung hatte ich die Chance, dann dort auch Weinberge zu erwerben. Jetzt sind wir so weit, dass die Höllenbrandreben 10 Jahre stehen und wir sehen eigentlich Jahr für Jahr qualitative Entwicklung. Fast unabhängig vom Jahrgang werden die Weine jedes Jahr besser, weil einfach das Rebalter, das Durchwurzeln einfach eine Rolle spielt. Und ich bin jetzt soweit, dass ich sage, okay, das ist Jahrgang 22 als Gundersheimer Riesling. Ich sage, ab dem Jahrgang 23 wird Höllenbrand auf dem Etikett stehen. Also das ja, ist cool. Für mich jetzt so der Punkt, wo ich sage, okay.
Also jetzt noch schnell einkaufen, solange man sich leisten kann.
Ja, das mag sein. Also es ist zweifelsohne. Ja, Gundersheim hat auch einen schönen Klang. Das ist ein toller Weinort mit eben dieser sehr guten Lage Höllenbrand. Aber es ist dann doch schon schön, wenn du irgendwann sagst, so und jetzt nennen wir es mal wirklich beim Namen. Und das ist im Herzstück des Höllenbrands gewachsen. Okay, hab, wow. Also eigentlich Gundersheim nennt sich Rotweingemeinde, hat sehr viel Tradition. Und vor allem im Spätburgunder, auch ein bisschen im Portugiese. Also der Berg war früher vor allem mit roten Reben gepflanzt. Ich konnte natürlich als Riesling-Winzer nicht lassen, auch ein Stückchen Riesling zu pflanzen. Insofern von mir gibt es Spätburgunder und Riesling. Okay. Und wie gesagt, ab Jahrgang 23 wird es dann auch Höllenbrand auf dem Etikett sein.
Cool.
Und das ist jetzt eben der letzte Gundersheimer aus ersten Lagen und kommt aus dem Herzstück des Bergs. Kühl, präzise, kalkig und eigentlich so für mich tatsächlich, das sind die Trauben, die wir am Schluss lesen. Insofern wirklich so das Ende der Ernte ist dann immer irgendwie da oben im Berg. Und zu der Zeit, wenn ich dann telefoniere mit meinen Freunden in den kühleren Regionen oder auch mit meiner Frau an der Mosel, dann sind die halt auch schon so langsam in den guten Weinbergen, wenn wir da am Lesen sind. Ne?
Okay. Ja, das ist ja immer so ein bisschen etappenweise verschoben. Und man sieht den Weinberg ja auch von der Autobahn sehr gut. Ne?
Auch ein Autobahnweinberg. Ja,
man muss jetzt mal sagen, dass das, was du da jetzt erzählst, für mich, wenn ich mit dem Auto von Westhofen aus Richtung Autobahn fahre, liegt der Moorstein, das geht ja ineinander über, oder?
Ist so, ja.
Das ist ja wirklich ganz nah beieinander.
Das Interessante ist, der Moorstein ist ganz zart nach Südosten gedreht. Mhm. Das heißt also, er ist ein bisschen windgeschützt, da läuft auch der Westwind drüber. Mhm. Die Höhenmeter sind ähnlich, Moorstein geht bis 280 Meter hoch. Mhm. Und dieser Hang dreht dann sogar nochmal nach Hangenweißheim. Die Lage heißt dann Hangenweißheimer Sommerwind. Das ist ein reiner Westwind.
Sommerwind hört sich schön an.
Dieses Jahr ein fast Sommerwind im Keller, wo ich sage, das könntest du wirklich Single füllen, weil es wirklich gut ist. Wow. Auf 260 Höhenmeter gewachsen, super kühl, super frisch, gerade in diesen warmen Jahren. Mhm. Also insofern schon auch spannend. Und es ist einfach so, dass du wirklich merkst, dass wenn du in Westhofen anfängst, Aulia, die Kirschspiel, das sind die etwas wärmeren Lagen, dann geht es weiter über Brunnenhäuschen, Moorstein in die kühleren Lagen, wo dann auch wirklich die Textur sich ändert. Und die Fortsetzung ist dann in der kühleren Textur dann der Höhlenbrand.
Wenn ihr jetzt das mal so vom Philipp da jetzt probiert, sagt mir zu dem Wein.
Also ich kann schon deutlich die Wittmannsche Handschrift erkennen.
Das ist positiv.
Nee, absolut. Ich finde, es ist ein sehr ausdrucksstarker und kompakter Wein, trotz der Frische, die er mitbringt. Ne? Aber super elegant und tief auch. Also und Kalk merkst du schon deutlich, vor allem hinten raus. Ne? Ja.
Leider, wenn du den Namen änderst, kann ich das nicht kaufen. Weil ich kann mit, wie heißt das? Ich kann das nicht sagen auf Deutsch. Ölberg. Ja, wir haben eine Lage, die erste Lage, das ist das. Ich kann es ja auch sprechen, du lass mich raus. Die Hülle.
Oder? Ja, okay. Hölle, genau.
Und, ich hätte gerne eine Flasche Ölle.
Ja, aber das ist das Problem. Das ist mal, wie war die Geschichte?
Es ist mal Ölle, es ist mal Höhle, es ist mal...
Ich weiß nicht, was die Hülle und die Hülle. Das ist mit dem B, habe ich einmal erzählt. Sie kann sagen, nein, das ist Teufel. Ich so, hä? Das ist, also ich habe deswegen...
Nein,
das
mal erzählt, Namen. Ja, unsere erste Lage ist dann die Höhle, wo der Bär wohnt.
Aber deswegen sage ich, wenn du den Namen änderst, tut mir leid.
Und Philipp, ist es im Stückfass ausgebaut?
Doppelstück.
Ja.
Wir sprechen nochmal über das Weinanbaugebiet nahe. Jetzt sind da ja sehr viele verschiedene Lagen auf sehr kleiner Fläche eigentlich auch. Mhm. So, ich will es jetzt nicht vergleichen, ne? Moorstein, Höllberg, aber da ist ja auch, also bei euch ist noch näher beisammen alles, ja. Gell? Der Boden
und die Lagen sind viel kleiner. Und der Boden verändert sich auch sehr, sehr schnell. Mhm. Wir haben an der Nahe sind wir das Anbaugebiet mit der höchsten Anzahl nachgewiesener Bodendiversität. Also es gibt die meisten verschiedenen Bodenformen bei uns an der Nahe in unserem Gebiet, wenn das als Ganzes ist. Ja. Und wir sind ja auch ein sehr kleines Gebiet. Ne?
Ja.
Schau, und auf dem Bild ist ein Schlossgut drauf. Ne? Da kommt man so ein bisschen so eine Idee, kriegst, wie so ein Schlossgut aussieht. Das ist also, da oben ist der Turm, da ist eine Farm drauf. Ja. Und hier dann das Hauptgebäude, das ist das eigentliche Schlossgebäude. Und drumherum natürlich die Kellerei.
Und da ist unser Schlafzimmer.
Ja,
und,
das ist Schlafzimmer mit den roten Vorhängen. Ja,
über den Turm müssen wir aber nochmal reden, weil das finde ich ja schon irgendwie cool. Man kann ja da auch hochgehen. Da ist unten so ein eisernes Ding da.
Du kannst aber den Dorf nicht.
Ich habe es mal versucht.
Ich habe keine Angst. Ich war, glaube ich, seitdem wir zusammen sind, war ich fünfmal oben, weil ich...
Die Fahne, wie wir die gewechselt
haben. Du kannst da hochgehen und wir gehen da auch dann und wann hoch.
Aber
bei
Veranstaltungen
machen wir es halt zu.
Er hat es nicht gemacht.
Er geht nicht gern hoch. Der hat Ölenangst.
Also Silva, das ist ja jetzt jedem eigentlich schon klar mit der Ölenangst. Also du kommst ursprünglich aus
Warum
Frankreich.
Warum ist jetzt jedem klar? Verstehe ich nicht.
Frankreich. Ja. So, und hast dann die Caroline getroffen bei einer Schokolade- und Weinverkostung. Du die Schokolade, sie der Wein. Und dann war das Liebe auf den ersten Blick?
Für mich.
Ja.
Für mich auf den zweiten. Aber der kam, hat er ist schon
aber
schnell.
Aber der geht ja schnell. Ist ja schnell. Also man guckt ja einmal, zweimal und dann, genau.
Aber es ging schnell jetzt, bitte. Du warst im Feinkostbereich irgendwie.
Ich war Feinkost und Schokolade. Also ich bin im kommenden September, bin ich vor 20 Jahren nach Deutschland gezogen.
Ja.
Für ein Jahr nochmal. Und habe ich da französische Feinkost und Schokolade hier verkauft. Also ich sage immer Valrhona, weil jeder kennt Valrhona. Also jeder, der in Gastronomie ein bisschen affin ist, kennt Valrhona.
Also selbst ich, ja. Genau, lecker.
Und, ja, und das war Rhein-Main-Gebiet ursprünglich. Mhm. Und ich wollte zurück. Und nach 2 Jahren war Süddeutschland. Also okay, dann bleibe ich noch. Und dann nach 3 Jahren war Österreich on top. Und nach 3 Jahren habe ich gesagt, okay, ich will zurück zu meiner Familie. Ich hatte sogar angefangen, ich komme aus der Nähe von Paris. Und dann habe ich schon in Paris geguckt, wo kann ich arbeiten. Und dann kam diese letzte Veranstaltung, nachdem ich gekündigt habe. Und das war Wein und Schokolade. Und Armin, mein Schwiegervater, hätte kommen sollen, aber der hat seine Tochter hingeschickt.
Ah, mit Armin wäre es vielleicht nicht lieber auf den ersten Blick gewesen.
Da haben sie ja schon eine Veranstaltung vorher gemacht. In Mainz beim Testival.
Okay.
Und deswegen kam die zweite Veranstaltung, weil dieses Testival, das war der Anfang vom Testival damals. Und das hat so eine Resonanz gehabt in der Presse, dass andere Kunde, das Restaurant gibt es nicht mehr, Wattenberger Mühle in der Nähe von Kaiserslautern.
Bei Martin Schwarz.
Bei Martin Schaf. Martin und Peter eigentlich. Und er hat gesagt, ich will das auch machen. Ich will das bei mir auch machen. Kannst du das organisieren? Kennst du einen Winzer, der das machen könnte? Und damals hat sich nur Armin Diehl kennengelernt.
Okay.
Und ich habe gesagt, hier ist die Nummer von Herrn Diehl, den ich gar nicht kenne, aber...
Ruf ich den mal an.
Ja, also ich war, wie gesagt, ich hatte gekündigt, ich wollte nicht mehr kommen. Mein Boss hat mich gezwungen, an dem Abend zu kommen. Und dann habe ich mir damit
kennengelernt. Schicksal nennt man das, oder?
Kann man so sagen.
Ja.
Es gibt keine Zufälle.
Ja, das ist Schicksal. So, ja.
Und ein Jahr später haben wir geheiratet.
Ja, aber das ist natürlich schon eine coole Story.
Also es ist auch, ich glaube, es war geschrieben, weil es war nicht geplant, dass ich in Deutschland bleibe. Es war nicht geplant, dass ich zu dieser Veranstaltung fahre. Das war nicht geplant, dass Caroline kommt.
Ich hatte auch keinen Bock auf die Veranstaltung. Wein und Schokolade irgendwie.
Ja. Die Hartenberger Mühle damals.
Ich hatte einen Stern,
sensationeller Ort war mit
Hammer.
Aber Wein und Schokolade als Frau.
Spiritueller Wirkung, ja. Das war schon sehr, sehr schön.
Es war super schön. Die Brüder, die waren verrückt, aber das war immer sehr auf hohem Niveau.
Ich habe da auch eine lustige Erinnerung an die Wartenberger Mühle. Wir hatten da VDP-Klausurtagung mal gehabt. Und da habe ich mir mit unserem Präsidenten, mit Steffen Christmanns Zimmer geteilt. Und dann hat mir ein Wasserbett. Und dann so
wir hatten das auch.
Das aber anders genutzt wie wir.
Das war mit dem Himmel.
Jedes Mal, also wenn einer sich bewegt, ist der andere hoch.
Also ich will keine komische Geschichte erzählen, aber das ist die Hochzeitssuite. Die wir hatten.
Es war der Präsident.
Ja, klar, der Präsident kommt in die Hochzeitssuite. Ja, die Präsidentensuite gibt es da halt nicht. Ne?
Ja, okay.
Kriegerarbeit.
Mit deiner Liebe zu Frankreich war das natürlich irgendwie, hat das dann schon einfacher gehabt, oder?
Absolut.
Ich habe andere Argumente. Aber, nicht nur mein Akzent, bitte.
Ich war schon immer frankophil.
Ja, aber das war auch für mich einfacher.
Ich habe schon immer geliebt. Und aber das war sehr lustig, weil Sylvain so, er hasst es, alle Deutschen wollen immer sofort Französisch mit ihm reden, er ist auch in Deutschland, um Deutsch zu reden. Ich so, okay, ich rede kein Französisch mit dir, ja. Also, habe ich mir nur so gedacht und habe nie Französisch mit ihm geredet. Ich war das allererste Mal bei seiner Family.
3 Wochen später.
Und dann fängt er an, mir alles zu übersetzen, was seine Mutter erzählt.
Sie hat alles verstanden.
Ich meine, die hat damals schon perfekt Französisch gesprochen. Die Caroline spricht das wie ihre Muttersprache.
Ja, also ganz so nicht, aber ich komme ganz gut rum, ja. Ja, ja.
Also erst, müssen wir vielleicht mal so sagen, erst wolltest du ja nicht unbedingt so in die Richtung Wein.
Ich wollte Gastro machen.
Ja, Gastro-Hotellerie. Ja,
genau,
ne?
Genau.
Da bist du ja auch schon ordentlich rumgekommen, muss
ja,
man sagen.
Ja, so. Ja, genau. Da habe ich schon auch ein paar Praktika gemacht. Und ja. Ja, meine Sommerjobs auf der Stromburg damals bei Lafas gemacht und mein erstes Geld verdient bei Rumpfs im Nachbarort in der Weinstube. Ja. Und dann auch in ein paar anderen Restaurants noch in der Gegend. Und dann war ich im Barreis, habe da ein Praktikum gemacht, habe eigentlich auch meine Lehrstelle im Barreis klar gemacht,
okay. Die
ich antreten wollte nach dem Abi.
Waren jetzt nicht die schlechtesten Adressen.
Nee, es waren tolle Adressen. Es hat mir immer super, super, super viel Spaß gemacht. Nur, da muss man sagen, hat mein Vater einen super Schritt gemacht. Und zwar hat er gesagt, ja, wenn du mit dem Abi fertig bist, dann geh doch erstmal noch mal nach Bordeaux. Und jetzt kannst du ja gut Englisch und dann musst du mal Französisch lernen. Mhm. Und dann bin ich 98 im Sommer nach Bordeaux und habe bei Pichon Alain gearbeitet und habe dann da so die Touriführung gemacht. Mhm. Hab die Leute rumgeführt, hab denen den Keller erklärt und so weiter, war 3 Monate dort, um Französisch zu lernen eben. Ne?
Moment, ich glaube, du kennst Caroline. Langweilig. Also egal, ob die Geschichte gibt oder nicht. Ja, bitte.
Ja, genau. Bitte. So, wir haben jetzt im Glas den Burgberg 2020. Großes Gewächs. Ich muss immer aufpassen mit dem Burgberg und Burgweg.
Das passiert ganz oft.
Wir sind im Burgberg. Und das ist Dorsheim, oder?
Genau.
Ja.
Es ist natürlich jetzt gerade frisch aufgemacht, das ist noch blutjung und braucht eigentlich noch...
Das ist aber das Schöne, die 20er sind momentan in einer so perfekten Jungweinphase. Mhm. Die Frucht springt dann förmlich an, das ist unheimlich saftig, gelb, vibrierend und
das ist, geil.
Das ist wirklich so... Das,
Spaß!
Also, es könnte mir böse sein, brauchst du gar keinen Sekt, weil das so, dich so anschießt. Das ist halt das, was große trockene Riesling auch kann, wenn er jung ist, also mit dieser Aromenintensität, seiner Frische daherkommt und im Übrigen bei so wir hatten eben Gundersheim, es wird noch zarter und feiner. Du merkst, du bist dann noch in kühleren Lagen, ja, und es wird dann noch schlanker am Gaumen.
Genau.
Das ist schon sehr wichtig.
Und vom Ausbau her ist es ja dann tatsächlich auch gleich. Also
relativ ähnlich, denke ich auch.
Stückfass ausgebaut, komplett im Stückfass ein Jahr. Und dann haben wir ja noch das zweite Jahr im Edelstahl. Also wir machen da ja 2 Jahre Hefekontakt. Und ziehen es dann kurz vorm nächsten Herbst ab mit der Hefe, weitestgehend, also nicht das ganz Feste, aber schon einen guten Schuss Hefe mit dazu, sodass es dann das zweite Jahr eben nochmal im Tank reift. Weil ich einfach die Frische auch nicht verlieren möchte. Ne? Und ich hätte jetzt Angst, wenn ich es jetzt ein zweites Jahr im Holz lassen würde, dass es dann so ein bisschen müde, breiter werden würde. Und ich liebe einfach auch so dieses... was kickt, ne?
Du zuerst.
Ich wollte jetzt nur sagen,
nee, du.
Was das jetzt vom Goldloch unterscheidet, also Burgberg und Goldloch sind direkt nebeneinander, ne?
Okay.
Also da gibt es diesen Felsen, Eierfels, im Treubachtal, da sind wir dran vorbeigefahren, das ist genau die Grenze zwischen Goldloch und Burgberg. Und es ist wirklich der Felsen und hier geht eine Reihe direkt auf den Felsen zu, das ist die letzte Reihe Goldloch und alles, was östlich davon liegt, ist Burgberg und alles, was westlich davon liegt, ist Goldloch.
Aber wir reden so über 3-4 Meter.
Ja, also das ist wirklich, also richtig die nächste Reihe, also die Weinberge gehen weiter.
Aber der findet einen anderen.
Aber genau, der Untergrund ist ziemlich vergleichbar, das ist auch das Rotliegende der Permzeit eben, das Gestein, woraus der Eierfels und auch die ganzen anderen Felsen, die wir im Trollbachtal haben, so heißt übrigens unser kleines Tal, wir sind ja nicht direkt an der Nahe, sondern wir sind am Trollbach, der, wenn es sehr, sehr trocken ist, auch nur ein paar Tröpfchen Wasser führt. Und wenn es ein bisschen feuchter ist, dann ist da auch tatsächlich
also ein Gewässer. Ist ein bisschen
im Moment
was.
Ist da was, genau. Aber im Sommer ist häufig auch mal nur sehr wenig. Genau. Es ist ganz schön, weil wir dadurch nicht so den direkten Einfluss von einem Gewässer haben. Ne? Also was die Feuchtigkeit im Weinberg angeht und auch die Differenzen, wenn du kalte Tag-Nacht-Temperaturen hast und Nebel und so weiter, alles was damit einhergeht, haben wir dann halt eben nicht so, weil unser Trollbach da eben gar nicht so die Kapazitäten hat.
hat, um das herzustellen, wie der Wein ist, genau. Sozusagen.
Okay. Die Felsen, die im Treubachtal zu Hause sind, sind ja so unsere DNA im Treubachtal auch. Und im Burgberg haben wir halt Quarzit obendrauf, eine Quarzit-Auflage, die tatsächlich auch kalkhaltig ist, wobei das was anderes ist als der Kalkstein, den es in Westhofen zum Beispiel gibt. Mhm. Kalkstein ist eine der Bodenarten, die es an der Nahe tatsächlich nicht gibt.
Mhm. Ist das eine nahe Nase?
Eine nahe Nase? Wie geht denn eine nahe Nase? Also ich sag mal so, ich finde, dass es zuallererst mal eine Riesling-Nase ist. Mhm. Also da ist schon die Frucht der Rebsorte auch sofort da. Und das mag ich total. Und das ist auch eine kühle, mineralische Textur erahnbar, wenn du am Glas riechst. Also die Assoziationen sind, du bekommst gleich etwas sehr Frisches, Feingliedriges. Und der Quarzit hat es ja oft, dass du diese Kombination von auch tropischen Anklängen in der Frucht hast und dann trotzdem diese zurückgenommen, sehr seidigen, mineralischen Töne drin sind.
Genau. Und oft auch was Erdiges und Würziges.
Krötrig, genau, ist auch. Ja.
Genau. Fällt mir sehr gut und ist natürlich in diesem Sinne eine nahe Nase, aber auch, du hast ja gehört, die Nahe ist sehr unterschiedlich, auch von ihren Böden. Und ich finde schon, dass das jetzt so ein Burgberg oder auch ein Pittermenschen im Style nicht genau das Gleiche sind wie jetzt an der mittleren Nahe die Lagen. Das ist schon einfach wirklich auch spürbar unterschiedlich. Boden, aber wahrscheinlich ein Stück weit auch klimatisch. Wobei das wahrscheinlich nicht so der große Knackpunkt ist. Mhm. Aber das ist halt diese eigene Würze, die jetzt Birkberg noch bitter Pillermenschen hat. Das auch, nur das ist schiefriger. Ne?
Genau.
Geht dann so ein bisschen so fast ins Blau-Schiefrige rein. Ne?
Ja, so grau. Aber halt sehr mineralisch. Und das kann manchmal schon auch fordernd mineralisch sein. Je nachdem, was es für ein Jahr ist. Genau.
Also insofern eigenständig, natürlich, klar, diesem wunderbaren Tal zugeordnet mit seiner Filigranität, seinem tänzerischen. Und wir haben ja alle in den letzten 10, 15 Jahren gelernt, dass an der Nahe große trockene Rieslinge wachsen.
Absolut.
Und insofern, beeindruckend.
Jetzt ist ja dieses Schlossgut Diehl.
Ich verweise hier nochmal auf den Korb.
Ne? Das ist ja jetzt schon, muss man sagen, dass auch dein Vater da schon sehr gute Arbeit geleistet hat.
Ja, absolut. Ne? Ohne meinen Vater wären wir nicht heute da, wo wir sind. Also mein Vater hat die Grundsteine für all das gelegt und mehr als die Grundsteine für das, worauf wir heute aufbauen können.
Ich habe ihn kurz kennengelernt. Er ist ja schon auch ein sehr eigener Typ. Ne? So, also ich stelle mir so vor, wenn man jetzt so als junge Person, ich möchte gar nicht Frau sagen, aber so als junger Mensch, der so seine Ausbildung macht, so zurückkommt zu uns Weingut, also der hat schon ordentlich was zu bestellen, ne? So, da muss man sich schon auch durchsetzen, würde ich jetzt mal sagen. Das stelle ich mir nicht so einfach vor.
Also ich glaube, ich hatte den Vorteil, dass wir so eine Vater-Tochter-Konstellation hatten. Ich glaube, Vater-Sohn ist oft schwieriger, weil da oft auch so ein bisschen dieses Kompetenzgerangel anders ist und mit einem anderen Geschlecht gehst du vielleicht auch anders um. Und insofern kann ich nur sagen, ich habe anfangs extrem viel durch meinen Vater gelernt und er hat mich sehr früh überall mit hingenommen. Ich war damals auch schon viel in Rheinhessen unterwegs, als mir so 18 waren oder was war das?
So
in dem Alter halt, gell?
Hatte das gleiche Alter mal. Das passt ganz. Wir wollen über das Alter ja nicht sprechen,
genau.
Ungefähr.
Also er hat mir sehr viele den Wein sehr früh sehr nahe gebracht und hat mich immer mitgenommen, wenn ich wollte und ich konnte auch bei seinen Verkostungen immer mitmachen und insofern war ich schon sehr früh in der ganzen Weinwelt irgendwie auch zu Hause und habe mich auch
wohlgefühlt ausgekannt. Und natürlich ist es so, dass Armins Weinwelt klassisch das große Ganze war in Perfektion. Mhm. Bordelais, Burgund, der Rhein, alles in Strukturen wunderbar aufgebaut und auch die Kontakte in alle Richtungen. Und ich glaube, viel mehr Möglichkeiten kannst du gar nicht haben, wie wenn du mit so einem Vater in so ein Weingut reinwächst, um dann eben die Dinge kennenzulernen. Mhm. Also das ist schon Sicherlich für die Ausbildung, für den Weitblick, für die Übersicht ist das mit Sicherheit mit Sicherheit genial gewesen. Das glaube ich schon. Also ich habe den Armin ja auch intensiv erlebt über die VDP-Kooperationszeit.
Ihr wart sehr früh im VDP, ne? Muss man auch sagen, oder? Sehr früh waren die im VDP, ne?
88
ja, genau.
Und ich bin als junger Kerl in Rheinhessen im VDP dann irgendwann, ja, dann auch relativ früh Vorsitzender geworden, war dann verantwortlich und der Armin war Vorsitzender danach. Und insofern haben wir natürlich dann auch miteinander viel korrespondiert, haben auch einiges gemeinsam gemacht, haben einiges auch gemeinsam auf die Beine gestellt. Ich habe von ihm auch wirklich viel gelernt. Also es ist wirklich so, dass das immer wieder, es ist dieser Blick in die Feinweinwelt, das Wissen, was er hat, das hat er auch im VDP immer wieder in die Waagschale geworfen und das war wichtig und das war, glaube ich, auch für die Entwicklung der Region Nahe unheimlich wichtig. Also er hat da unheimlich großen Beitrag dran, dass die Nahe sich zu dem entwickeln konnte, was er heute ist. Und das muss man wirklich ganz klar sagen. Klar, wenn man Tochter ist, ich kann deine Frage sehr gut nachvollziehen, bei einer so starken Persönlichkeit. Aber die Karin ist ja auch eine starke Persönlichkeit.
Ja, absolut.
Ich muss sagen, trotzdem, also ich, wie lange? 16 Jahre kenne ich Armin, 17 Jahre kenne ich Armin. Ja, Präsenz, ja, was hast du für Beständnis? Wie hast du das gesagt?
Ich habe gesagt, er hat schon auch eine ordentliche Persönlichkeit, also so, er weiß schon, was er will.
Ja. Aber ich finde trotzdem genial, was er mit Caroline geschafft hat, weil erstmal, man muss auch sagen, dass Armin für mich der beste Verkoster ist, den ich kenne. Also wenn er einen Wein probiert, ist immer super interessant zu sehen, wie der reagiert. Da ich ihn sehr gut kenne, ich sehe direkt, passt nicht, aber trotzdem...
Genau, ob man immer der gleichen Meinung ist, ist die andere Frage, ja, aber trotzdem, er ist immer begründet bei ihm.
Was ich damit sagen möchte, ist, Armin hat auch dir eine geniale Chance gelassen, weil er war nicht im Keller. Und er hat dann gesagt, du machst die Weine, wir probieren zusammen, aber der hat dich total freigelassen, genau. Was für so eine Persönlichkeit für mich eine Gabe ist. Wir haben drei Kinder und wir sind beide sehr präsent und ich sage immer, wow, wie wird sich entwickeln? Wir denken noch nicht dran. Wir wollen nicht dran denken. Das ist viel zu früh. Und wir wollen auch keinen Druck aufbauen. Aber trotzdem, wenn du 20, 30 Jahre an einem Baby gearbeitet hast und auf einmal kommt deine Tochter, die auch dein Baby ist und will auch ein bisschen führen. Also ich glaube, das ist schon... Und dann merkst du, dass Armin...
Ja, aber der Mann scheint Vertrauen gehabt zu haben.
Das ist schon groß. Es ist sehr groß.
Aber das wollte ich nämlich auch noch sagen. Also es gab überhaupt... Anfangs war alles super, super cool. Also ich wurde mit großen, weiten, offenen Armen empfangen, weil ich ja auch nicht seinen Kompetenzbereich irgendwie in Frage gestellt habe, sondern ich habe ja was anderes gemacht. Ich habe mich ja um die Weinberge und um den Keller gekümmert, ums Produkt gekümmert, ja. Und Armin war halt immer derjenige, der Visionär war, der wusste, da will ich hin und der sich sein Team zusammengestellt hat und es halt so erreicht hat. Er war ja nicht derjenige, der dann selbst im Keller gestanden hat und es auch ausgeführt hat. Also es war eher auch ein Platz, den ich eingenommen habe, der nicht seiner war. Also das hat auch super, super gut zusammengepasst.
Und da ist schwierig, als Sylvain kam. Vielleicht.
Gibt's noch was zum Trinken?
Ja, also natürlich bringt das Herausforderungen mit sich. Aber unterm Strich muss man sagen, wir hatten 2017 Übergabe. Und da war Vertrag und da sind meine Eltern ausgezogen. Wir hatten ja 2012 ein Haus gekauft in Weinbergen, haben dann dort gewohnt und wir haben dann 2017 Häuser getauscht. Also meine Eltern sind in unser Haus gezogen und wir sind ins Weingut gezogen.
Ja.
Und das hat auch Armin tatsächlich so gewollt. Also Mo war tatsächlich dann, oh nee, sie will nicht da raus und so weiter. Aber Armin war die treibende Kraft. Nein, wir müssen da rausgehen und wir müssen das Feld frei machen und. Zwei älter werden, ich kann mich immer dran erinnern, zwei älter werdende Leute in diesem Riesenpalast, das macht überhaupt keinen Sinn. Und so weiter, ja. Also er weiß schon ganz genau, wie was er will und was auch Sinn macht, sag ich mal, ja.
Ja.
Bis 19 war er dann auch noch mit im Weingut mit einem kleinen Anteil dabei, aber 19 hat er sich dann auch komplett rausgezogen.
Ja.
Und ja, seitdem machen wir das dann eben jetzt offiziell gemeinsam. Und da muss man auch sagen, das sind auch große Schritte, die er gemacht hat. Ne? Auch für einen Kerl, der so ein Charakterkopf ist, dann wirklich 19, da war er noch keine 60 Jahre alt, ne? Keine 70 Jahre alt, da war er
Ich 66 war er,
genau.
Trotzdem, das ist
mit
das
66 ist er komplett gesagt, rausgegangen, ne?
Wahnsinn, ja.
Und das muss man ihm hoch anrechnen. Das
wüsste ich jetzt nicht, ob ich immer so loslassen kann, ne?
Es ist ja am Ende so, die Rechnung, wenn du selbst Kinder hast und so ein Familienweingut oder überhaupt ein Familienunternehmen leitest, ist natürlich der Wunsch wahnsinnig groß, dass es in nächster Generation weitergeht. Und das aber dann wirklich zu schaffen, dass erstens mal die Kinder überhaupt wollen, dass es überhaupt einen Sinn macht und es dann auch noch harmonisch hinzubekommen. Und da muss man ganz klar sagen, da ist eure Familie ein sehr, sehr positives Beispiel, dass das dann auch mit jeglicher Konsequenz funktioniert. Ja? Das ist, muss man ganz klar sagen. Und den Job haben wir noch vor uns. Ja.
Aber dass das gelingt, ist eigentlich zum größeren Teil eher die ältere Generation natürlich gefordert, ne?
Ja, also ich persönlich von außen betrachtet, ja, du musst trotzdem die jüngere Motivation muss motivieren.
Muss wollen,
und vor allem als Berufung das sehen, weil ich sehe das mit unseren Kindern, also unsere Kinder sind jetzt 10, 11, 12, also die Größe ist gerade 13 geworden, aber die sind sehr nah aneinander, aber die merken schon in dem Alter, was das bedeutet. Mhm. Das bedeutet 24 Stunden am Tag, das bedeutet kein Wochenende, das bedeutet Urlaub eine Woche im Sommer, wenn die Weinberge nicht schreien. Also das ist schon eine 300% Commitment zu einem Beruf und kann nicht jeder. Und dass schon die ältere Generation sagt, ich wünsche das und ich bin bereit, das zu machen, das ist genial. Dass die jüngere Generation sagt, ich wünsche das, ich bin bereit, das zu machen. Wenn man sich trifft, genial.
Du brauchst dieses Match.
Aber ja, es muss sich treffen und manchmal trifft man sich später oder früher vom Alter her, von der Reife her, Reife von der älteren, Reife von der jüngeren Generation. Mhm. Und da ist so das Problem, wenn du mehrere Kinder hast. Also das muss man, ich finde das Wort genial, weil das ist richtig so baff, auf einmal.
Und das ist auch, glaube ich, sehr unterschiedlich strukturiert. Es gibt auch nicht die eine richtige Lösung. Das ist also eine familiäre Frage. Bei mir ist zum Beispiel so, ich sage, dass ich das Glück habe, dass meine Eltern beide immer noch im Weingut tätig sind.
Ja,
ich bin da dankbar für, dass die beiden noch da sind. Mir ginge es so, wenn die jetzt so ganz weg wären, wird mir was fehlen. Aber das ist jetzt einfach in unserer Struktur einfach so. Ja?
Genau, und, das ist überall anders.
Das ist ja, deshalb gibt es nicht die eine Lösung, sondern die entscheidend ist, dass es am Ende einen Generationsübergang gibt, der irgendwie friedlich und harmonisch am Ende
am Schluss. Und zwischendurch gibt es immer Phasen, wo du denkst,
das ist immer rappelt, ist ja klar.
Hey, also, aber rappelt es denn nicht?
Ja, genau.
Also,
zwischen uns.
Dann ist was nicht
alles gemein damit. 5 Jahre, wie bei L'Oreal.
Ein bisschen Angst jetzt, muss ich sagen. Okay. Aber man sagt ja Franzosen bisweilen nach, dass sie die französischen Weine immer viel höher einschätzen als die deutschen. Was ist denn da jetzt mit dir? Wie kommst du denn damit klar? Du bist ja jetzt gesegnet mit einer wunderbaren deutschen Winzerin.
Der Schokolade verkaufen kein Wein.
Nein, aber das ist ganz einfach. Bis vor 16 Jahren habe ich so gut wie keinen Wein getrunken. Ah. Das heißt, meine Eltern, die haben Wein aufgemacht, aber nur nicht, wie man das denkt, als Klischee, dass die Franzosen schon zum Frühstück Rotwein trinken, sondern meine Eltern, die haben eine Flasche, mein Vater vor allem Burgund, eher Burgund-affin, hat eine Flasche aufgemacht, aber nur für besondere Anlässe, also Familientreffen und so weiter. Das heißt, ich habe kaum Wein getrunken und ich war Sportler im ersten Leben und dann trinkst du keinen Wein in der Kabine mit deinem Kumpel.
Du warst Sportler.
Außer beim Wein, was soll denn die Frage sein?
Sportler.
Sportler.
Du warst Profi-Volleyballer.
Ich war Profi-Volleyballer, genau.
Ja. Davon habe ich schon mal gehört.
Nein, und das heißt, ich habe richtig angefangen zu probieren, genießen, lernen, trinken habe ich mit Madame. Das heißt, meine Erziehung, Weinerziehung, war eigentlich eine deutsche Weinerziehung.
Komm, wir trinken mal mit Madame.
Wunderbar. Auf Madame.
Auf Madame.
Ja, aber wenn du als Franzose mit deutschem Wein anfängst, ist natürlich...
Dann fängst du gleich richtig an.
Aber dann habe ich auch gleich richtig angefangen mit Armin auch, weil Armin hat am Anfang jeden Mittag eine Flasche aufgemacht beim Mittagessen, als wir damals noch zusammen gegessen haben. Als deine Eltern noch im Weingut waren und wir haben auch im Weingut gelebt am Anfang, haben wir jeden Mittag eine Flasche von einem Bordeaux getrunken, 80er Bordeaux. Und dann konnte ich auch sehr viel hören, lernen. Wenn Kallen und Armin sich über Wein unterhalten, lernst du. Also das ist, du bist nur am Sorgen. Du kriegst alle Informationen, Ideen, Wörter, alles. Du hast alles in einem. Und das ist die beste Schule. Also das ist schon, man lernt am besten auf dem Kopfkissen, damit ich noch gelernt.
Okay. Was haben wir im Glas?
Wir haben jetzt Pinot, Spätburgunder. Und den hätten wir tatsächlich in die Karaffe schütten müssen. Das habe ich verpeilt.
Und weißt du, was ich verpeilt habe? Die Karaffe steht hier.
Ja, deshalb habe ich es ja verpeilt. Ich wollte jetzt die Schulter zu.
Ich könnte den noch schnell holen.
Na, jetzt ist wurscht. Jetzt haben wir es im Glas. Jetzt müssen wir schön schütteln. Und
das ist ja auch nicht dekantiert.
Geht das schon. Also,
aber ihr seht, was passiert, wenn was nicht so direkt schmeckt, wie man es erwartet, dass etwas sich entwickeln soll.
Das ist letztendlich einfach schon so, dass es immer wieder vorkommt, du machst eine Flasche auf und die ist nicht genau da, wo sie sein soll. Und das hat Gründe. Wenn es natürlich drüber ist, kannst du es nicht mehr retten. Das heißt also, wenn irgendwo der Sauerstoff und die Reife schon die Themen erledigt hat, dann ist es halt so. Aber jetzt in dem Fall haben wir einen Spätburgunder aus 2020, wieder Gundersheim, wieder der Höllenbrand. Und der hat noch eine sehr starke Reduktionsnote, die so ein bisschen überlagert aus der Maischegärung noch da ist. Und das braucht Luft, um sich davon zu befreien, damit die Frucht auch kommen kann. Und das ist halt einfach auch noch wirklich blutjunger Wein. Und der hätte halt einfach mal 2 Stunden vorher ordentlich in die Karaffe geschüttelt gehört, und dann wäre das gegangen. So müssen wir jetzt, wie gesagt, überrühren und schütteln und vorarbeiten.
Weil Dekanter da hatte.
Wo es eigentlich darum geht bei dem Wein, würde ich sagen, mit nichts, wir sind wieder im Höllenbrand, wir sind auf sehr kalkigem Boden. Wir haben jetzt hier nicht die ältesten Reben. Ich sagte ja schon, das ist ein flurbereinigtes Gebiet, insofern 10 Jahre alte Reben jetzt. Das ist sehr gutes Pflanzmaterial aus dem Burgund. Das ist schon so, dass das, glaube ich, von der Adaption, Boden, Klimatik, das passt sehr gut und hat dennoch Kühle, Frische und lebt eigentlich auch von Frucht, auch wenn die im ersten Moment ein bisschen...
Also Bärigkeit spürst du schon deutlich. Ja, ne? Also jetzt noch, wenn du ein paar Mal geschwenkt hast, springt dich eine krasse Bärigkeit an. Und das ist, das ist schon überwältigend.
Und das spricht halt für diesen Höllenbrand, dass er einfach in seiner Klimatik einfach Spätburgunder, Pinot Noir in dieser deutschen, kühleren, klimatischen Textur einfach wunderbar spielen kann. Und das ist auch als Gundersheimer eben deklariert und soll dann auch mit dem 22er Jahrgang als Höllenbrand Spätburgunder quasi.
Jetzt Gundersheimer Spätburgunder.
Genau. Entscheidend für mich ist, dass die Lage ab dem nächsten Jahr auf dem Etikett steht und das einfach unser Lagenportfolio auch namentlich erweitert. Und da freue ich mich sehr drauf.
Ich finde es jetzt total klasse zu sehen oder zu schmecken, wie der sich jetzt entwickelt, wenn wir den jetzt hier so richtig drehen im Glas. Verändert sich total und deswegen, manchmal habe ich das nämlich auch zu Hause, dass ich eine Flasche öffne, wo man irgendwie denkt, habe ich mich jetzt verkauft oder ist da irgendwas? Aber einfach mal dekantieren und ein bisschen Luft geben, ne? Und dann merkt man gleich, also, ob es richtig was
auch,
kann.
Was ich auch oft mache, dass ich, also jetzt auch bei Weißwein, wenn ich mit der Flasche nicht glücklich bin, dann stelle ich in den Kühlschrank. Dann fehlt da so viel und dann geht es am nächsten Tag oder übernächsten Tag weiter, wann ich wieder dazu komme und dann gucken wir mal, ob der dann was kann oder nicht. Also das ist eine Flasche Wein, das ist nicht eine Frage von der Erstperformance, sondern das kann auch zu einem anderen Zeitpunkt sein. Also ich meine natürlich bei alten, gereiften Weinen, wo man das weiß, geht man anders mit um, aber bei allem, was man irgendwie so einschätzt, dass es tatsächlich auch noch leben kann, das kriegt bei mir immer die zweite Chance über die Entwicklung und wenn dann keine Performance da ist, dann habe ich auch Lust und dann habe ich auch kein Problem unter stetigen Rühren, das in der Ausguss zu gießen. Also es ist einfach zu schade, dann Wein zu trinken, mit dem man nicht glücklich ist.
Ja.
Es muss gut sein.
Ja, bei uns wird es dann Kochwein meistens. Es stehen dann immer so eine Reihe am Herd.
Und du aufpassen musst, wenn Gäste kommen, weil jeder guckt, was gibt es denn da zum Kochen? Und dann haben wir so rechtfertigen oder begründen, warum das ein Kochwein ist. Deswegen wird zum Kochen. Ja, genau. Ein Problem mit dem Winzer.
Aber apropos Kochen, ne, da ist ja mit dir jetzt in die Burgleien natürlich auch ein, darf ich sagen, passionierter Hobbykoch oder ist das schon mehr? Also es ist ja schon...
Wie soll ich sagen, weniger. Also das
kann man schon, sagen. Oder? Also das mindestens. Ja. Ne? Ich habe versucht, mal die Petersilie zu schneiden, da war ich schon sehr unter Druck.
Bei der Quiche.
Habe ich gedacht, habe ich mir das gut genug.
Bei mir war, seitdem ich klein bin, war immer Essen von durch meine Oma, italienische Oma, war immer sehr wichtig. Das heißt, ich habe immer über die Schulter geguckt und ich habe immer gesehen, wie meine Oma da gekocht, gebacken, gemacht hat. Aber es war nie ein Thema, wo ich das... Doch, als kleines Kind wollte ich Koch werden. Meine Mutter hat das abgeraten damals. Ich war 7, 8, ich habe gesagt, oh, ich will Koch werden, weil ich sehe, wie meine Oma...
Wäre auch blöd gewesen, hätte Caroline gar nicht kennengelernt.
Wer weiß. Vielleicht hätte ich einen Stern in der Nähe von Kaiserslautern gehabt. Aber das war so, dass ich immer das...
Ich hätte wahrscheinlich eine Pizzeria aufgemacht.
Meine Oma hat auch Französisch, natürlich italienische Rezepte, aber sehr viele französische, aber sehr klassisch, sehr bodenständig. Das heißt, wenn ihr zu uns kommt und du hast gesehen, es gibt eine Käsekäse.
Italer, Français.
Das finde ich schon ein bisschen schwierig. Weil man muss ja ehrlich sagen, also eine Italienerin, die Französisch kocht, das habe ich noch nie gesehen. Also Italiener sind so stolz auf ihr
Kochen. Ja, aber Italienerin, die mit 10 umgewandert ist. Also Frankreich, und in Frankreich groß geworden ist.
Wenn du in der Kultur der Franzosen groß wirst,
bleibt dir nichts anderes.
Aber nochmal, wenn ihr zu uns kommt, es wird, ich will sagen, das ist nicht fein. Sie will sagen, das ist fein, aber ich finde das...
Ich fand es auch fein.
Ja, aber das ist eine Käsekirche, das ist nichts.
Es ist eine Familie. Küche. Genau. Also es ist, weißt du, es ist Hobbykoch geht ja manchmal auch in die Richtung, dass du halt ganz, ganz krass präzise, perfektionistisch, was weiß ich, wie unterwegs bist.
Auch, aber genau. Das ist natürlich schon mal
ist das eher so ein Hobbykoch, familiär gesehen, es ist immer super lecker, es ist immer
viel Produktliebe wahrscheinlich.
Genau. Und bei uns ist es auch sehr, das sage ich sehr oft, immer, und du hast gesehen, es wird auf den Tisch gebracht. Und das sind Familienessen, das ist sehr selten. Lecker. Das heißt, du warst ja mit der Quiche, wir hatten, manchmal mache ich einfach ein Pot-au-feu oder so.
Oder im Sommergarten zum Beispiel.
Ich werde es meiner Mama sagen, du hast das bis jetzt verschwächt.
Weißt du was?
Französische Wurzeln.
Das riecht so gut, dass ich will mich konzentrieren.
Ich will, dass du nur noch Speck
Ich werde mal deine Figur auch nicht empfehlen.
Ich habe mich nicht in Spaß angezogen.
Also man hat das Gefühl eines Kurzurlaubs, wenn man da tatsächlich zu euch in den Sommergarten, ihr habt auch diesen Wintergarten, das stelle ich mir besonders romantisch vor.
Im Gewölbe, alles so im alten Kältehausgewölbe.
Ja. Was machst du da so zu essen im Winter?
Ich mag Crêpes und Galettes.
Ah ja.
Und das Verrückte ist, dass meine Mutter kommt und bringt sogar Mehl aus Frankreich, weil sie gerade ein Mehl, also ein Mahlen, ist so anders, dass ich nicht hinkriege, meine Crêpes und Galettes, wie ich das gerne hätte. Und meine Mutter bringt alles aus Frankreich und dann machen wir vom Konzept her, das ist sehr nah an Sommergarten, also Sommergarten überwiegend sind diese Tartinen, Brot aus Frankreich und dann kann man Tartinen mit verschiedenen Belegen,
ja.
Und das Konzept ist gleich, aber mit Crêpes und Galettes. Das heißt also Galettes, Bruchweizenmehl, Crêpes.
Genau, mit dem Bruchweizenmehl halt auch nochmal so ein bisschen deftiger und rustikaler. Das ist cool.
Das ist schon cool. Also ich fand es schon im Sommer echt cool. Ich muss sagen, das lohnt sich. Ja, das
Philipp war nie bei uns am Sommergarten. Oder? Aber ich war nie eingeladen. Ich war noch nie bei Philipp. Also insofern ist alles cool.
Habt ihr eigentlich schon was zu Philipps tollem Spätburgunder?
Ja, also ich habe vor allem Beerich gesagt. Unfassbar, wie sich der verändert
jetzt
hat.
Jetzt fange ich an zu reden zu sein.
Und, aber ich fand es auch am Anfang lieber so als anders.
Ja, bin ich bei dir.
Also, ich finde es eigentlich eher spannend, wenn er ein bisschen verschlossen ist, wenn er ein bisschen räudig auch so am Anfang ist.
Räudig ist auch schön.
Ja, räudig ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt.
Nein, aber es passt. Aber weißt du schon, was ich meine?
Ne? Ja. Und es kitzelt ja auch. Ne? Da willst du ja wissen, was steckt dahinter. Ja, ja. Und
aber deswegen habe ich es vorhin mal gesagt, wenn man nicht zufrieden ist, darf man einfach mal dekantieren und mal gucken, was passiert.
Immer.
Gerade von solchen tollen Spitzenweingütern, wie ihr es seid. Und dann einfach sich nochmal überraschen lassen, was da rauskommt, weil das war ja jetzt...
Man muss nur aufpassen, wenn man wirklich mit gereiften und sehr gereiften Weinen arbeitet, dann sollte man, wenn man nicht glücklich ist, nicht zur Karaffe greifen, weil das wird es nicht besser machen. Weil es dann oft eher ein oxidiertes Thema sowieso schon ist und dann machst du es kaputt.
Ja, okay.
Also das heißt, bei jüngeren Weinen ist Luft oft das beste und probateste Mittel, um dem Wein eine Chance zu geben, dass er sich zeigt.
Aber eigentlich haben wir beide einen Fehler heute gemacht. Eigentlich hätten wir beide gestern den Korken rausziehen müssen und heute ein Glas rausnehmen und heute mitbringen müssen.
Gestern das war ja ein ganz anderer Tag.
Aber dann wäre es perfekt gewesen. Also, das ist die Art und naja, Weise, wie es eigentlich...
Wenn ihr jetzt professionell vorbereitet gewesen, wenn wir hier zwei Karaffen vorgefunden hätten, dann hätte ich die Beutel
eingeschenkt. Nein, aber so trinke ich die Weine tatsächlich am liebsten.
Ich hol sie gleich noch.
So trinke ich die Weine tatsächlich am liebsten. Ich finde oft, durchs Dekantieren geht ja auch ein bisschen was verloren. Und wenn du es einfach in der Flasche lässt, ein Glas rausnimmst, dann dauert der Prozess ein bisschen länger, aber der Wein bleibt in sich so ein bisschen stimmiger und hat nicht so diesen
Schock. Bist du jemand, der tatsächlich... drüber nachdenken, was trinke ich morgen?
Nein, eben leider nicht, aber...
aber tatsächlich...
Nein, aber...
aber tatsächlich, wenn jetzt die uns zuhören und die jetzt ein tolles Essen planen, dann wäre das vielleicht tatsächlich schön, wenn man jetzt einen jüngeren Wein am Tag davor...
Ja super. Oder morgen. Ja, vor allem, du musst auch eins bedenken, was du dir an Stress nimmst, wenn du das einen Tag vorher machst. Du weißt, das schmeckt super gut. Mhm. Ich bin ganz entspannt, habe keinen Kork, ich bin mit dem Wein glücklich. Ich weiß, das Ding wird performen.
Das ist eigentlich...
Weil du hast ein tolles Essen. Stell dir vor, Sylvain kocht italienisch, französisch.
Und Deutsch ist auch noch ein bisschen mit dabei. Ne?
Liebe Gäste und...
Und seine Frau, die war nicht vorbereitet. Das war quasi nie vor.
Es gibt ein tolles Essen, da müssen jetzt große Weine dazu. Ja. Jetzt bist du eine Stunde vom Essen bei so, Mist, was gibt's denn? Schnell in den Keller runter, zeig.
Und dann
geht's mal los, irgendwie mit dem Riesling, wie auch immer, performt. Dann machst du irgendeine tolle Flasche Chardonnay auf, machst sie auf nichts. Mist. Der hat einen Schlag.
Hättest du besser am Tag vorher gemacht.
Was mache ich denn jetzt? Jetzt brauchst du eine Alternativflasche. Und ich stehe mein Leben.
Das ist bei mir auch immer so. Der Vorteil bei dir ist nur, du hast einen sehr großen Keller.
Du kennst den Dielschen Keller.
Ich würde sagen, schnell Fragerunde. So läuft's jetzt.
Stopp, dann schenken wir erst noch den Pinot ein. Das war nämlich damals auch tatsächlich ähnlich wie bei Cuvée Vau und auch beim Goldlaufsekt. War das... ein Pinot von der Nahe, der, glaube ich, auch so ein bisschen die Weinwelt überrascht hat, weil diese Güte, dieser Tiefgang beim Spätburgunder an der Nahe bis zu dem Zeitpunkt so nicht bekannt war.
Ja, das stimmt. Wobei wir 2002, 2003, 2004, das waren andere Welten eigentlich vom Spätburgunder. Mhm. Das war viel, viel mehr Alkohol gehabt. Das war viel voluminöser, reife auch. Ich arbeite jetzt eigentlich so ein bisschen mehr an der Frische und an der Straightness und versuche auch
schlank, fein, bärig.
Finesse.
Bärig aber auch
schön. Arbeiten, genau.
Schöne Säure.
Mhm. Die meisten Winzer sagen ja, sie arbeiten sich am Pinot ab.
Ja gut, du hast ja auch den Sebastian Fürst hier gehabt, der gesagt hat, es ist ja viel einfacher, wie was alles andere.
Ja,
ich finde es tatsächlich auch einfacher als die anderen Dinge. Also für mich ist Pinot Entspannung, weil wir machen den Pinot ja auch auf ganz traditionelle Art und Weise in offenen Gärbottichen.
Hast du nicht so genial irgendwie Doppelstückfässer aufgeschnitten?
Das habe ich auch mal gemacht, aber es war sehr schwer, die auf Dauer
zu halten. Das hat cool ausgesehen.
Das war super und ich hätte es von der Theorie auch noch toller gefunden, in alten Stück- oder Doppelstückfässern zu vergären. Ich habe es von Anfang an so gemacht.
Es gibt manche, die uns nicht sehen, ist, wir verkosten das jetzt parallel. Ne? Mhm. Rechts Philipps und links Carolins. So.
Und die Stückfässer und Doppelstückfässer sind dünnwandiger als die Küves und die sind auch vom Umfang her anders. Die Küves, die gehen ja so ein kleines bisschen oben zusammen, sind ja rund und sind oben laufen so ein bisschen konisch, ist das nicht?
Konisch, minimal.
So dass du so ein bisschen mehr Druck auf dem Hut auch hast. Mhm. Und
das andere geht ins Bauige.
Genau, ja. Und das ist eigentlich sinniger, für die ganze Dynamik da drin. Und für uns ist immer das Letzte, was wir am Abend machen, ist Pigage. Dann gehen wir da zu den Rotwein-Küves und machen Pigage ganz klassisch, wie ich es im Burgund gelernt habe, mit den Füßen. Und das ist so eine wunderbare Entspannung nach dem Erntetag. Und finde ich auch toll.
Was ist ein
Pigage, Unterstoßen vom Maischekuchen.
Du hast ja die Situation, dass durch die Kohlensäure wird der Maischekuchen nach oben getrieben. Ja. Das heißt, also die Schalen gehen nach oben an die Oberfläche, der Saft steht unten. Mhm. Du möchtest aber den Kontakt von Schalen und Saft haben für die Extraktion. Ein Thema ist Farbe, andere Themen sind Aromenwelt, Tannine und so weiter. Das ist aber ein sensibles Thema. Wenn du das haruckmäßig machst, wenn du das grob machst, wenn du das maschinell machst, wenn du es zu offen machst, dann kriegst du auch natürlich grobe Noten rein, grobe Tannine, Gerbstoffe. Das kann unangenehm sein. Und mit den Füßen ist es so, die Maische weicht aus. Das ist letztendlich eine sehr zarte Art und Weise, den Maischekuchen wieder in den Saft zu bringen.
Du machst nichts kaputt dabei.
Aber
du reißt nichts auf.
Du hast ja dieses große Fass.
Ja.
Und dann stehst du da oben und ja.
Da sind schon manche ersoffen.
Ja. Ja, also und das ist ja nicht so groß. In unserem kann ich ja stehen. Ja, also,
das ist groß. Also ja, ich habe ja bis zum Knie.
Ach. So groß bist du.
Nein. Also ich kann drin stehen. Also wenn okay. nicht wirklich. Auf den Zehen Spitzen. Und wenn nicht, dann geht halt meine Unterhose runter und dann ist es auch nicht schlimm. Ne? Aber
da müssen wir sagen, trotzdem, ich werde mich dran erinnern, vor 2 Jahren hatten wir einen kleinen Franzose als Praktikant, er wollte das unbedingt machen. Er hat das einmal gemacht, nicht zweimal. Das war so ein
kleiner Kerl.
Aber das Problem war nur diese Pigage, nur das runterzukriegen, sondern diese Gärstoffe, weil es hoch
geht. Das Problem ist, du kriegst das
CO2.
Du hast da keine Luft.
Ja.
Also du bist blau, sehr schnell.
Also wir stoßen von Hand mit. Ja.
Ich kenne auch nur von Hand. Ja. Ne? Ich glaube auch Fürst Sebastian hat, glaube ich, auch, der macht das, glaube ich, auch von oben von Hand.
Ja, am Ende glaube ich.
Jeder kann das ja machen, wie er will.
Also es geht bei uns eigentlich nur darum, am Anfang ist das bei den Behältnissen tatsächlich auch schwierig von Hand. Ja? Also wir arbeiten auch mit Rappen. Und durch dieses Konische oben ist es dann tatsächlich auch manchmal ziemlich schwierig, diesen Maischekuchen runterzukriegen.
Ja.
Und dann machst du es halt lieber mit den Füßen. Ich bin eine schwache Frau, ne? Also insofern dann...
Na, wenn du da drin gut stehen kannst, ja alles gut.
Genau, oder du hältst dich ja trotzdem hoch und so weiter.
Ja.
Also ertrinken werde ich in dem Ding nicht. Nee. Ne? Also
eigenen Pinot zu ertrinken ist ja auch
nicht. Aber was ich persönlich erlebt habe, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, das war auch diese Temperatur. Wenn du mit den Füßen machst, erstmal spürst du, wo dein Hut ein bisschen mehr Gegenstand zeigt. Und deswegen, sag dir mal, Karin, wenn das ein bisschen mehr Gegenstand bringt, dann kannst du ein bisschen
Widerstand.
Und wo das ein bisschen weicher ist, dann gehst du langsamer und dann merkst du, das ist verrückt, in dem Fass, Potische, also diese Schwankung ist übertrieben, aber ein bisschen Temperaturunterschied. Und dann, wenn du mit deinem Bein reingehst, dann kannst du auch an Stabilität, an diese Gärung, an diese Prozess hilfst.
Weil du so ein bisschen spürst.
Du bringst deine eigene Temperatur.
Ja, genau. Okay. Du bringst am Anfang, wenn du vielleicht noch nicht so auf Temperatur bist, bringst du deine Körpertemperatur noch mit rein. Und du spürst halt auch, wo ist eine kühle Ecke. Und das merkst du halt immer. Wir haben so eine Ecke, wir haben 5 von diesen Holzfermentern und einen Edelstahl. Und das ist immer in einem Raum drin. Aber da merkst du halt, da, wo die kälteren Ecken, das spürst du deutlich. Und, und wenn du das halt nicht mit den Füßen machen willst, wird es ja nicht spüren. Und dann so kannst du halt...
Wenn man gerade den Wahlvor beim Feisch, dann muss man halt im Fass ist und ruft, Ölle, Ölle!
Entschuldigung! Eine andere Generation.
Ich kannte ihn noch. So, jetzt aber Schnellfragerunde. Caroline, mit welchem Wein verführst du Sylvain?
Oh Gott.
Mit Kabi.
Mit Kabi! Ja. Verrückt.
Das habe ich ja schon öfter gehört.
Sylvain, was kann denn die Caroline gar nicht?
Wir reden im Weinbereich.
Wir reden über alles.
Wie viel Zeit haben wir?
Und umgekehrt, Caroline, du hackst in meinem Silber.
Möchtest du anfangen?
Nein, du fängst an.
Was Caroline nicht kann, das ist ihre Konsequenz im Keller, in der Organisation im Haus zu
Gott, gleich an der Geschütze.
Das ist liebevoll gemeint, weil ihr Keller, es ist, du kannst auf dem Boden essen. Das ist Wahnsinn. Das ist alles...
Platz, Organisation, du darfst nicht bewegen, du kriegst Ärger, das ist Wahnsinn. Bam, bam, bam.
So schlimm ist das gar nicht.
Zu Hause.
Das ist auch bei ihm, glaube ich, oder? Bei dir auch.
Ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte vor kurzem von meinem Vater ein Kompliment bekommen. Der war im Weinkeller unten, weil er ein bisschen nach der Schatzkammer ein paar Sachen guckt hat. Und dann kam er extra zu mir, wollte mir das mal sagen. Also wäre sehr beeindruckt gewesen, wie im Keller alles so ist. Und das war, hat mir gut getan. Hat mich gefreut. Das
war schön.
Aber siehst du, das ist Winzer. Also Winzer mit Keller, das ist schon ein großes...
Das ist schon so, aber das findest du ja auch okay, aber zu Hause dann nicht, oder?
Du, das ist... Geh nicht noch tiefer, wir sind in der Schnellfrage.
Das ist für dich gerade schon.
Du bist dran. Ja.
Okay, was kann denn diese Wörter nicht?
Also er kann eigentlich fast alles.
Oh...
Also H sagen.
Ha. Genau.
Nein, was für eine Rückwärts gebaut, ich will hören jetzt. Ich will hören, was
also das sagt. H kann er sagen, aber an der falschen Stelle manchmal.
Ich hab das nicht.
Philipp, was würden denn deine Kinder sagen, was du nicht kannst?
Warum sind die Kinder nicht die Frau?
Oh je. Yeah.
Nee, die Frau.
Was würden meine Kinder sagen, was ich nicht kann? Geduldig sein.
Yeah, das werden unsere Kinder auch über den Zöllner sein.
Okay, Silvan, ich habe gelesen, du machst so Käse und Wein. Hast du so eine große Empfehlung? Dann empfehl mal was.
Wow, das ist ein riesiges Spektrum an Potenzial, an Spielzeug, an Experimentieren. Also wir sind große Fans von französischer Käse.
Natürlich,
klar.
Und wir haben das Glück, dass wir auch die Käse aus Frankreich kriegen, durch Freunde.
Ich esse ja gern Gouda.
Ich freue mich, wenn du uns besuchst. Also, das ist,
dann besorgen wir den.
Der musste eben sein.
Nein, das Ding ist so, dass auch unsere Kinder, und das ist verrückt, weil jeder hat seine Affinität. Und wenn du mit unserer Tochter redest, die 13 jetzt ist, mit zwei Lieblingskäse bei Epoisse, das stinkendste, was es gibt, das stärkste, was es gibt, wo du denkst, du bist 2 Jahre alt, wie kannst du das essen? Das ist so fast laktisch, fast, also schon sehr, sehr speziell. Aber also wir persönlich, wir sind große Fans von Hartkäse, Comté, solche Sachen, die richtig nicht zu alt sind, weil sobald es zu alt ist, ist für uns ein bisschen zu abtrocknen, zu salzig.
Ja, dann kommen die kristalline Salzkristalle. Das ist für ein Stück ist das cool, aber wenn du irgendwie ein zweites oder drittes essen willst, ist es zu viel. Ne?
Und da kannst du, ehrlich gesagt, ob das ein Sekt, ein Shampoo, sogar ein Kabinett, also ein trockener Riesling, ein Burgunder, du kannst spielen ohne Ende. Und da bin ich, also sind wir beide sehr, ich würde sagen, sehr offen, weil jeder hat sein Empfinden, was das angeht. Du hast manchmal, du machst eine Flasche auf, du sagst, das ist genial zu dem Comté und dein Gast wird sagen, habt ihr was Rotes?
Ja. Genau.
Habt ihr was Rotes
auch,
dazu?
Der Klassiker, ne, passt auch immer, aber auch trockener Riesling passt extrem gut zum Comté. Ne?
Ja.
Also man kann richtig spielen, deswegen die Frage finde ich genial und gleichzeitig sehr verwirrend, weil nochmal.
Viel.
Wir könnten eine ganze Sendung darüber machen, ne? Deswegen würde ich empfehlen, isst doch mal so einen Keks, du hast noch keinen Keks gegessen.
Ich kann nicht davon was essen, weil wenn ich anfange, ist das in 3 Minuten leer.
Oh, mach mal. Caroline, wie hast du denn das Weingut so als Kind wahrgenommen? Wie war denn das so, auf so einem Schlossgut aufzuwachsen?
Ich habe es als sehr vielseitig und abwechslungsreich wahrgenommen, aber ich kann mich an sehr viele Momente erinnern, wo ich es als Kind einfach nur nervig fand, dass da ständig Programm war, ständig Termine waren und ständig irgendwie...
Das ist auch wahrscheinlich. Ja.
Als ich dann älter wurde, war es so, dass ich das zu schätzen gelernt habe und auch die Lebensfreude, die damit einhergeht und die wirklich große Chance, die damit einhergeht. Mhm. Aber anfangs war es doch eher so, ständig irgendwie was Getaktetes und die anderen Kinder, die hatten irgendwie gefühlt immer mehr Zeit mit ihren Eltern und mehr Freizeit und mehr Schwimmerzeit und das ist aber genau das, was unsere Kinder heute genau so
auch sagen. Ja.
Die sagen das, aber guck mal, jetzt sind die, wenn wir eine Veranstaltung haben, die freuen sich wie Bolle, dass die mitmachen können, weil jetzt sind die im Alter und die lieben das. Also unsere Große ist eine Gastrotante, die ist für Gastronomie geboren fast. Sie macht das mega professionell und das ist echt, macht auch Speichel, weil Philipp langweilt sich.
Nein, ich höre, ich kann
der
auch
baut jetzt so, mit Kochen und Katzen so ein Tümpchen.
Lass mich nicht ablenken von mir.
Was ist denn das Coolste dabei, mit einer Winzerin verheiratet zu sein?
Leidenschaft. Das heißt, für mich, also für alle, die Karin nicht kennen, das ist Wahnsinn, weil egal, was sie macht, ist es immer mit Leidenschaft.
Philipp, was ist das Gute für dich daran, mit einer Winzerin verheiratet zu sein?
Tatsächlich ja, Freude und Sorgen zu teilen im Alltag. Und es ist kurios, dass das so gut funktioniert. Wir teilen unseren Schreibtisch, unseren schönen großen Schreibtisch, sitzen da nebeneinander. Und es ist eigentlich völlig verrückt, dass das funktioniert, dass wir gemeinsam am gleichen Schreibtisch sitzen und das wirklich relativ häufig und uns gegenseitig foppen, uns geht. Ja? Mhm. Und wir kommen aber auch halt nicht in die Quere, weil jeder sein eigenes Ding macht. Und ja, es ist schon speziell. Und meine Moselwinzerinnen sind ja auch nicht leicht. Moselwinzer an sich sowieso nicht. Aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass ich da ein großes Los gezogen hatte.
Das finde ich aber auch gut. Und Eva setzt sich auch gut durch. Das finde ich auch super.
Ja, gedenklich manchmal.
Ja. Oh,
bitte.
Was ist dein geheimes Talent?
Oh Gott, habe ich nicht.
Oh, was ist denn ihr geheimes Talent?
Ich muss die Liste holen.
Oh.
Ja, aber wo willst du hin? Willst du in die private Schiene?
Das Beste, was mir hier passiert.
Nein, aber ich kann sagen, dass für mich bei Caroline, das ist vielleicht ein bisschen privat, aber trotzdem, genauso wie du sagst, bei uns ist es auch so, dass wir zusammenarbeiten. Wir sind 24 Stunden am Tag zusammen. Wir arbeiten zusammen, wir erziehen Kinder zusammen, wir wohnen zusammen, wir wohnen, wo wir arbeiten. Das ist ein 365, also das ist 300% Beziehung ohne Pause, ohne Ende. Kenne ich jeder. Wir wussten nicht, ob das funktioniert. Deswegen haben wir das ein Jahr probiert, ob das funktioniert oder nicht. Und ihr Talent ist für mich in dem Fall, dass sie, wenn irgendwas klar diskutieren wir, es gibt auch Streit, es wird laut, aber ihr Talent ist direkt, diese Probleme auf den Tisch zu bringen. Das kann ich nicht. Das heißt, bei Karin, es muss jetzt geklärt werden. Das kann ich, es kann nicht quer bleiben. Es muss, und es ist für mich ein Talent, weil ich kann das nicht. Ich kriege immer so, lass mich in Ruhe, ich brauche.
Du musst lieber ein bisschen schmoren.
Ja, genau. Und das ist trotzdem,
Da ist Eva wie du, da bin ich wie Karin. Bei mir geht's harte Kante, egal was es ist. Und das kann dann auch mal unangenehm sein. Das ist eine Frage, inwieweit man in der Diskussionskultur zu Hause ist oder sagt, oh, smarter. Und ich neige tendenziell auch dazu, eher dann mit vollem offenem Visier da drauf zu springen. Dann kann nicht jeder damit umgehen.
Ja, also ich kann vor allem dann auch nicht irgendwie den Abend beenden. Also ich kann nicht ins Bett gehen, wenn irgendwas nicht geklärt ist. Das ist ganz, das ist das Schlimmste für mich. Ich kann nicht schlafen. Finde ich schlimm.
Das kann ich lustigerweise.
Die schläft besser sogar.
Welche Rezepte soll ich drauf haben, um jederzeit als Gastgeber eine gute Figur zu machen sogar?
Je nach Gast. Aber
naja, also jetzt halt mal so ein Standardding, damit ich einfach weiß.
Käsekiech, bist du Kiech.
Käsekiech, was du gemacht hast. So, und Philipp, welchen Wein soll ich irgendwie immer eingekühlt haben, um als Gastgeberin eine gute
Figur? Eine reicht, ne?
Ja. Also dann Rotwein.
Du brauchst vier Flaschen.
Vier Flaschen.
Du brauchst was Sprudelndes.
Mhm.
Du brauchst auf jeden Fall einen großen Riesling, der kann trocken sein, der kann aber auch Cabernet sein, egal. Du brauchst einen filigranen, feinen, eleganten. Du brauchst einmal ein bisschen eine Weiß mit Textur und Mineralien. Das kann Burgund sein, Weiß. Das kann aber auch großer, trockener Riesling sein. Das ist tatsächlich nebeneinander erlaubt. Und du brauchst natürlich entweder Pinot oder Bordeaux-Style in Rot. Und dann kannst du den Abend kommen lassen. Alles cool.
Also das brauche ich immer.
Das brauchst du immer.
Das brauche ich immer. Also wenn ich zu dir nach Hause komme, hast du das immer eingekühlt.
Ja.
Krass.
Ja gut, also
mein Schatzkammer ist halt vor der Haustür, ne?
Verkostungsbaum. Die Weine sind alle vorbereitet. Also das
geht ja bitte. Okay. Mit wem würdet ihr gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig?
Ich hab meinen Namen.
Ja, dann sag.
Bernard Noblé.
Ah, ja, mit dem habe ich ja schon ein Glas Wein getrunken.
Ja, ich nicht. Also Bernard Noblé.
Erzähl mal, wer ist Bernard Noblé?
Der ehemalige Kellermeister von Romani Conti.
Ah,
und Karin hat mit ihm eine Lese erlebt und hat mir immer erzählt, was sie von ihm als Motivation ist, falsch, als Inspiration.
Und das war schon ein besonderer Typ. Ein bisschen crazy, muss man sagen. Was so Wein angeht, der hat Wein immer mit Frauen beschrieben. Und das fand ich tatsächlich ganz so toll.
Ja. Aber du hast immer gesagt, deswegen, ich würde gerne die Person kennenlernen und hören, sehen, erleben, wie er Wein.
Aber auch immer so ein Funkeln in den Augen gehabt. Und mich hat er in meiner dritten Person angesprochen. Also nicht Ju oder so, sondern immer mit L.
Okay. Es möchte bitte mal darüber gehen.
Es, sondern sie.
Sie.
Ja. Sie, aber sie.
Madame.
Ja, ja. Aber du hast nicht
gewonnen. Aber damals eher Mademoiselle, oder?
Mademoiselle, sie möchte bitte mal darüber gehen. Und du, Caroline?
Ich Ich würde tatsächlich ganz gerne ein Glas mit Madonna trinken.
Ah, das fände ich auch spannend. Das wäre schon abgefahren.
Ja, fände ich auch. Madonna, diese Show, die war auch so, das war so ihre Abschiedsshow und sehr, sehr krass, weil sie auch an so viele Leute erinnert hat, mit denen sie damals angefangen hat, die heute nicht mehr unter uns sind. Also es war schon so ergreifend auch. Ja.
Das war unsere Jungheit. Also das war auch unsere
Jugend,
Zeit.
Jugend.
Wo wir da auch alles, was sie auf diese Bühne gebracht hat, das waren so Erinnerungen. Ja. Genauso wie wenn du einen Wein probierst. Deine Geschmackgeschichte, das ist alles Erinnerung. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das schon mal probiert hatte. Oder welche Emotionen bringt das mit? Mhm. Und das war genauso, was bei dem Konzert passiert ist. Ja. Für uns beide. Mhm. Das war echt sehr unerwartet emotional für uns.
Ja.
Das ist also gut, das habe ich auch nicht erwartet. Also jetzt möchte ich gerne wissen, mit wem du was trinken würdest.
Ich würde Franz Beckenbauer nehmen.
Ja. Ja, klar.
Hast du ihn mal kennengelernt?
Nee, tatsächlich nicht.
Nein. Okay, hätte ja sein können.
Ja, hätte sein können.
Ja. Es war schön, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank.
Danke.
Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Philipp, dir wie immer.
Ja, danke, jederzeit, danke. Gerne.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschin, tschin. Ciao.